Ja, hallo alle miteinander. Schön, dass ihr so zahlreich hier seid. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ich bin allergiemäßig ein bisschen angeschlagen, aber ich versuche langsam zu sprechen und laut und deutlich. Ja, für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Sebastian Kahlenz. Ich arbeite bei der Tageszeitung Junge Welt als Redakteur. Zwar in der Innenpolitik, was ein bisschen verwundern mag angesichts des heutigen Themas, aber ich schreibe auch über die Volksrepublik China. Also das sind sozusagen meine beiden Arbeitsschwerpunkte. Heute konzentriere ich mich natürlich auf Letzteres. Kurz zum Prozedere. Ich würde vorschlagen, da das Thema sicherlich nicht allen so vertraut ist, wenn Sachfragen sind zu einzelnen Wörtern, Termini, chinesischen Wörtern und so weiter, die könnt ihr am besten gleich stellen. Einfach die Hand hoch, dann versuche ich da direkt darauf einzugehen. Alle inhaltlichen Fragen verschieben wir dann wie immer auf den Diskussionsteil, nachdem wir dann so in einer Stunde, wenn ich fertig bin, vielleicht eine kurze Pause machen. Gut, das Thema ist Blockbildung gegen die Volksrepublik China. Also eins von mehreren Themen, die sich im Sinne unserer Konferenz mit der Frage beschäftigen, wie wird der Globus neu sortiert, welche Rolle nimmt dabei der deutsche Imperialismus ein. Dass das Thema China eins der wesentlichen globalen Themen ist, glaube ich, muss ich nicht weiter erläutern. Ich will euch auch nicht zu sehr mit Zahlen schikanieren, deswegen nur ganz kurz ein paar Werte, um das zu verdeutlichen. Während seit 2008 eine Wirtschaftskrise beinahe alle Produktionszentren der Welt erfasst hat, auch China, kann man anhand der Zahlen erkennen, dass die Volksrepublik China keineswegs so massiv betroffen ist wie die westlichen Metropolen, die imperialistischen Zentren, also allem voran der EU-Raum mit Deutschland und auch Frankreich, aber auch die USA oder Japan. Die Volksrepublik China hat auch im Jahr 2012, das ist das Jahr mit den letzten statistischen Vergleichswerten, was wir beurteilen können, da ist das Jahrbuch der Regierung der Volksrepublik China gerade erschienen, hat auch im Jahr 2012 ein Wachstum im Bruttoinlandsprodukt von 7,8% hingekriegt. Das ist in der westlichen Presse häufig als Beginn einer chinesischen Krise bezeichnet worden, weil die Wachstumsraten erstmals seit wie vielen Jahren unter 8% liegen. Nicht berücksichtigt wird dabei, dass dieser Wert haargenau mit dem übereinstimmt, was die chinesische Wirtschaftsplanung, also der Zentralplan der chinesischen Wirtschaft, als anzustrebendes Entwicklungstempo vorsieht. Dort wird jedes Jahr austariert, wie viel Wachstum sein muss, um keine Arbeitslosigkeit entstehen zu lassen im großen Ausmaß und wie viel Wachstum maximal sein darf, um eine Überhitzung, also eine Inflationierung letztlich zu verhindern. Also dieser Wert, den China im Jahre 2012 erreicht hat, deckt sich mit dem, was die chinesischen Planungsbehörden auch vorher vorgesehen haben für dieses Jahr. Ein anderer Wert verdeutlicht drastisch, was für ein Ungleichgewicht im weltweiten Handelsvolumen entstanden ist. Das sind 3,3 Billionen US-Dollar Devisenreserven, die die Volksrepublik China unterdessen hält. Diese Werte entstehen letztlich durch Handelsüberschüsse oder durch Staatsanleihen, die China aufkauft. Beides spielt hier mit rein. Von diesen 3,3 Billionen US-Dollar Devisenreserven ist der Großteil in US-Assets angelegt, also in US-Dollar. Das hat was damit zu tun, dass China fleißig bei der amerikanischen Notenbank Fed einkauft und dementsprechend dieses riesige Volumen anhäuft. Es ist letztlich Ausdruck dafür, dass China viel mehr exportiert als importiert, also für einen dauerhaften Handelsüberschuss der Volksrepublik China. Aber es ist auch Ausdruck dafür, dass die USA mit ihrer Politik des Gelddruckens zwar so weitermachen können, aber natürlich damit diese Devisenreserven Chinas auch entwerten. Dazu kommen wir vielleicht später im Detail nochmal kurz. Wenn wir uns ansehen, mit wem die Volksrepublik China Handel treibt, und da nehme ich jetzt auch wieder das letzte Jahr, eben aus dem statistischen Jahrbuch der Regierung der Volksrepublik China zur Hand, haben wir die USA als maßgeblichen Handelspartner. Da sind die Exporte von China in die USA im Jahr 2012 um 8,4% gestiegen. Gleichzeitig, und das ist das Spannende für uns, ist die EU der zweitgrößte Wirtschaftsraum für die Volksrepublik China, massiv eingebrochen im Import chinesischer Güter. Da ging es um 6,2% zurück im letzten Jahr. Das heißt, die Wirtschaftskrise kommt sehr wohl in China an, aber in erster Linie in Form von einbrechendem Konsum im Ausland. Das heißt, die Chinesen merken, sie können nicht mehr wie bisher ihre Waren in aller Welt verkaufen. Gerade der EU- und der Euroraum ist massiv eingebrochen. Die Nachfrage nach chinesischen Gütern geht da langfristig zurück. Gleichzeitig steigen die chinesischen Investitionen im Ausland an. Das heißt, chinesisches Kapital drängt in andere Länder vor. Da haben wir eine Steigerungsrate auch 2012 wieder von 28,6%. Das heißt, chinesisches Kapital versucht, an immer mehr Plätzen der Welt, auch in den Metropolen unterdessen, investiert zu werden. Das gelingt mal weniger, mal besser gut. Der Hauptteil des chinesischen Kapitals geht nach wie vor in den asiatischen Raum. Da wird dann immer noch separat Hongkong und Macau erfasst. Das ist statistisch zweifelhaft, ob das so richtig ist, aber zumindest wird der Wert so aufgebröselt. Taiwan, Japan sind auch sehr wichtig. USA und EU liegen, was chinesische Kapitalinvestitionen angeht, immer noch relativ weit hinten. Viel mehr geht nach Südamerika und selbst nach Afrika geht mehr als in die EU. Also so viel zu der Frage, was exportiert China überhaupt. Es sind ganz überwiegend Waren und es ist ein kleiner, aber steigender Anteil Kapital, der investiert wird. Waren gehen überall hin, Kapital kommt schwer in die Metropolen hinein, wird eher in der Peripherie investiert. Also vor allem in den sogenannten Entwicklungs- oder Schwellenländern, die chinesisches Kapital gerne nehmen, weil die Konditionen in der Regel besser sind als bei Krediten, die von imperialistischen Metropolen genommen werden. Aber das sagt natürlich auch was aus über die Kräfteverhältnisse. Also die Volksrepublik ist bisher zumindest nicht in der Lage, im großen Stil mit Eigenkapital in imperialistischen Metropolen auf Einkaufstour zu gehen. Ja, die Situation der Welt ist dergestalt, dass eine Wirtschaftskrise, deren Ende noch nicht absehbar ist, im fünften Jahr in Folge tobt und gleichzeitig die Volksrepublik China davon relativ unerschüttert scheint, eben abgesehen von diesem einbrechenden Exportmarkt und damit natürlich einer Rückwirkung auf die chinesische Industrie, vor allem die Konsumgüterindustrie. Die Volksrepublik China begegnet diesem Phänomen damit, dass versucht wird, den eigenen Binnenmarkt anzukurbeln, also dort, wo eben nicht mehr ins Ausland exportiert werden kann, stattdessen auf eigene Abnehmer im Inland zu setzen und gleichzeitig eine strategische Umbaumaßnahme der gesamten Industrie vorzunehmen. Das heißt, weg von Konsumgüterindustrie, vor allem da den ganz billigen Sparten, Spielzeug, Elektronik, Textilien und so weiter, hin zu mehr Produktionsgütern, also Herstellung von Produktionsgütern im eigenen Land und Export dieser Güter. Das ist der strategische Planansatz, den der chinesische Fünfjahresplan vorsieht. Inwieweit das gelingt, kann man noch nicht sagen. Aber bisher scheinen die Wachstumsziffern zumindest dafür zu sprechen, dass ein massiver Einbruch der Binnennachfrage nicht nur gestoppt, sondern sogar im Gegenteil verkehrt werden konnte. Also die Binnennachfrage wächst. Für den deutschen Imperialismus steht China also einerseits als ein aufstrebendes Land, was nach wie vor Waren, Kapital und so weiter kauft, da, andererseits aber auch als kommender Konkurrent, der in vielen Schlüsselsparten längst aufschließt oder direkte Konkurrenz macht. Als Beispiel für dieses Dilemma eine ganz aktuelle Geschichte, und zwar die Strafzölle, die Deutschland für Einfuhr in chinesischer Solarpaneele vor 3 Tagen war es, glaube ich, verhängt hat. Dem vorausgegangen ist ein massiver Einbruch der deutschen Solarproduktion. Da war 50% Preiseinbruch in den letzten 3 Jahren festzustellen. Nur mal kurz, um deutlich zu machen, was das für Deutschland bedeutet. Im Jahre 2011 ging das Berliner Solarunternehmen Solon pleite. 200 Millionen Euro Verlust in 2011. Solar Millennium hat Insolvenz beantragt. 2012 Q-Cells insolvent. Der US-Solarbauer First Solar ist ins Straucheln geraten und Global Solar Deutschland ging pleite. Sovello aus Sachsen-Anhalt, ebenfalls Panelproduzent, hat seine Produktion eingestellt. 2013, Bosch hat 1 Milliarde Verlust mit seiner Solarsparte gemacht und denkt darüber nach, das Geschäft komplett abzuschreiben und aufzugeben. SolarWorld hat über Schuldenschnitt verhandelt. Von all diesen tollen Vorzeigeprojekten, die gerade in den neuen Bundesländern aus dem Boden geschossen sind, ist so gut wie nichts mehr übrig. Die deutsche Solarindustrie ist nicht international konkurrenzfähig. Das wird den Chinesen in die Schuhe geschoben. Die sollen mit ihrer Dumpingpolitik daran schuld sein. Dementsprechend werden ab sofort, also ab 1. Juni, glaube ich, werden Strafzölle von rund 64% auf chinesische Importe verhängt. Das ist nicht ganz unumstritten in Deutschland, weil an diesen chinesischen Solarzellenimporten hängen natürlich wieder deutsche Jobs, nämlich die Weiterverarbeitung, der Ausbau von Windparks und so weiter. Da rechnet dann Progross, das ist ein Institut, was Umfragen durchführt und erhebt vor, dass 85.000 Jobs in Deutschland auf der Kippe stehen, wenn diese Strafzölle in dieser Form eingeführt werden, weil eben damit letztlich das Rohmaterial nicht mehr ins Land kommt, mit dem deutsche Firmen bislang weitergearbeitet haben. Das muss dann teurer woanders gekauft werden, das lohnt sich nicht, das heißt, diese Unternehmen können dann auch wieder zumachen. Das Dilemma sehen natürlich auch die deutschen Wirtschaftskommentatoren und sind sich nicht ganz sicher, wie sie damit umgehen sollen. Dazu kommt, dass China gestern angekündigt hat, das Ganze nicht auf sich sitzen zu lassen und stattdessen ebenfalls Strafzölle zu verhängen, und zwar auf nahtlose Rohre. Fragt man sich, wozu die gut sind. Die werden in jedem Kraftwerk eingebaut für Druck- und Heißwasserleitungen. Das heißt, das ist schon eine Schlüsseltechnik. Die hat China bislang immer fleißig exportiert. Das könnte sich jetzt ändern, wenn eben mit diesen massiven Reaktionszöllen auf die EU-Politik reagiert wird. Also die Geschichte ist sehr zweischneidig. Möglicherweise ist es tatsächlich so, dass China massiv subventioniert, dass deswegen die chinesischen Firmen günstig produzieren können. Ganz sicher ist es aber so, dass das in Deutschland mit vielen anderen Unternehmen auch gemacht wird. Ein Beispiel, das ist ja auch beim Thema China immer das erste Beispiel, ist die Automobilindustrie. Die deutsche Abwrackprämie war letztlich nichts anderes als eine Form von Staatssubventionierung durch einen künstlichen Nachfragezyklus. Auf die Automobilindustrie gehe ich jetzt nicht in Detail ein. Das wird immer standardmäßig bei allen China-spezifischen Themen gemacht. Es ist natürlich für den deutschen Imperialismus eines der wichtigsten Produktionsbereiche und damit ist Deutschland auch in China sehr gut aufgestellt. Daran hat sich in den letzten Jahren nicht viel geändert. Die deutschen Konzerne scheinen da weiter ganz gut dazustehen und auch durch die Wirtschaftskrise nicht massiv betroffen zu sein. Ja, wir sehen also, es ist immer wieder ambivalent, wenn der deutsche Imperialismus mit China ins Geschäft kommen will. Er muss es einerseits, er kann gar nicht darauf verzichten. Andererseits nährt er damit einen potenziellen Konkurrenten, der ihm ans eigene Fell rückt. Das heißt, da wird immer wieder austariert werden, in welcher Form mit China umgegangen werden muss oder nicht. Um mal zu verdeutlichen, wie die Strategen des Kapitals das einschätzen und zu was für unterschiedlichen Einschätzungen sie teilweise kommen, zitiere ich ganz knapp ein paar O-Töne aus den berühmten NGOs und Stiftungen. Zunächst mal die Bertelsmann Stiftung. Die Bertelsmann Stiftung hat eine Studie durchgeführt, nach der im Jahr 2020 die chinesischen Direktinvestitionen dreimal so hoch liegen sollen wie heute. Im Jahr 2012 lagen sie bei unter einer Milliarde Dollar. Das heißt, dementsprechend sollen sie dann bei 2,5 oder mehr Milliarden Dollar liegen. Das, so schreibt die Bertelsmann Studie, Zitat, wirkt sich positiv auf die industrielle Wertschöpfung in Deutschland aus. Das sagt Helmut Hausschild, Direktor Deutschland und Asien bei der Bertelsmann Stiftung. Hausschild meint damit eben genau das, was bei der Solarindustrie auch der Fall war. Wenn China loszieht, hier einkauft, hier Produktionsstätten übernimmt, möglicherweise von Unternehmen, die bisher nicht mehr rentabel geführt werden konnten, sichert das letztlich deutsche Arbeitsplätze. Das heißt, er setzt darauf, ein steigendes Investitionsvolumen aus China kommt der deutschen Wirtschaft zugute. Ein anderer prominenter Vertreter eines solchen Kurses, der auf engere Zusammenarbeit setzt, ist der Altkanzler Helmut Schmidt, der ebenso wie auch Gerhard Schröder, aber prononcierter und bekannter in den bürgerlichen Medien, vor allem über sein Hausorgan Zeit, regelmäßig seine Meinung zum Umgang mit China von sich gibt. Schmidt tritt auch regelmäßig öffentlich auf und positioniert sich dort, so unter anderem auch auf einer Tagung der Bertelsmann, der Bosch und der Körber Stiftung im Januar 2012. Das Thema dieser Veranstaltung lautete Wandel durch Annäherung. Der Aufstieg Chinas verändert die Welt. Wie gehen wir in Europa damit um? Der Titel ist durchaus programmatisch gemeint. Das ist nicht nur so ein Nachklapp zu einem historischen Zitat. Wandel durch Annäherung ist ein Konzept. Da kommen wir auch nochmal später zu. Das heißt, das, was Schmidt, Schröder und andere aus dieser Richtung hier fordern, ist ein pragmatischer Umgang mit China. Ein Weg von diesem ewigen Lamentieren über Menschenrechte. Ein Weg von Unterstützung irgendwelcher Tibeter oder Uiguren. Und stattdessen pragmatischer, unideologischer Kurs, die Führung in China so nehmen, wie sie ist, mit ihr Geschäfte machen und darauf setzen, dass auf lange Sicht durch personellen Austausch, durch Konsultationen, durch Studentenaustausch, durch was auch immer, also all das, was zu den normalen, normalisierten Geflogenheiten gehört, dass dadurch letztlich eine Art Trendwende in China entstehen könnte, die, da sagt das Zitat, Wandel durch Annäherung, ähnliche Resultate zeitigen soll wie die analoge Politik der Bundesrepublik gegenüber der DDR. Also keine Kriegsrhetorik, sondern Aggression auf Filzlatschen, will ich es mal nennen. Ja, ein anderes Beispiel für die Positionierung der Studie der deutschen Stiftung ist die Stiftung Wissenschaft und Politik. Ein Think Tank, der vom deutschen Bundeskanzleramt ausgehalten wird, also pro forma regierungsunabhängig ist, aber direkt durch den Bundestag bezahlt wird. Also letztlich keine NGO, nicht mal im gemeinten Sinne, sondern ein zumindest staatsnaher Think Tank. Das SWP hat den 18. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas, der im Oktober 2012 stattfand, kommentiert, beziehungsweise direkt kurz davor. Und hat die Regierungszeit des Präsidenten und damaligen Parteichefs Hu Jintao, der von 2002 bis zu dem 18. Parteitag 2012 regierte, als verlorene Dekade bezeichnet. Vor dem Parteitag mahnt die SWP an, Zitat, wenn sie, also die Kommunistische Partei Chinas, die Neuordnung ernsthaft in Angriff nehmen will, muss sie, die Kommunistische Partei Chinas, ihre Macht durch Checks and Balances beschränken. Also das ist das, was die Stiftung Wissenschaft und Politik der Volksrepublik China vorschlägt, um die angebliche verlorene Dekade zu beenden, die eben unter Hu Jintao geherrscht haben soll. Hier muss man ein bisschen auseinanderbröseln, was die überhaupt mit verlorene Dekade meinen, denn das Wirtschaftswachstum sicherlich nicht. In dieser Dekade ist China so rasant gewachsen wie niemals zuvor und auch der Lebensstandard der Bevölkerung hat sich massiv verbessert, also verloren war diese Dekade sicherlich nicht für die Chinesen. Die Stiftung Wissenschaft und Politik und auch andere meinen damit natürlich mangelnde Reformen in ihrem Sinne, also der Umbau des Regierungssystems hin zu einer parlamentarischen Demokratie mit anderen Einflussmöglichkeiten für westliche Mächte. In diesem Sinne war die Dekade tatsächlich verloren, weil sich da eigentlich gar nichts gerührt hat. Weder hat die Kommunistische Partei auf ihre Macht verzichtet, noch konnten deutsche Großunternehmen beispielsweise Grund und Boden kaufen oder in China auf Einkaufstour gehen, wie sie gerade lustig sind. All das wurde ihnen verwehrt. Sie können nur da, wo die chinesische Regierung es ihnen erlaubt. Und solange die chinesische Regierung diese Macht hat, das zu erlauben oder zu verbieten, solange wird eben von verlorenen Dekaden geredet werden, verloren, was den deutschen Einfluss angeht. Nichts anderes ist damit gemeint. Ja, ich habe euch jetzt ein paar Karten mitgebracht. Die würde ich einfach mal jetzt der Reihe nach durchgehen. Dann kommen wir auf ein paar Baustellen zu sprechen, die China außenpolitisch hat, also Brandherde an der chinesischen Grenze und um China herum. Ich werde dann versuchen, zu den einzelnen Karten und den jeweils dort erwähnten Ländern ein bisschen ins Detail zu gehen und ein paar Widersprüche aufzuzeigen. Ich sage gleich vorweg, dass ich nicht umfassend den gesamten südostasiatischen Raum behandeln kann. Ich beschränke mich hier auf ein paar Schwerpunkte. Ich würde vielleicht danach nochmal kurz versuchen, auf die Frage Nordkorea einzugehen, aus aktuellem Anlass, aber das nicht zu stark im Referat zu gewichten, weil das hier erstens nicht Thema ist und zweitens eigentlich ein Referat für sich wäre. Ich würde Maggie einfach mal bitten, auf mein Kommando überzuklicken. Ja, hier nochmal China. Entschuldigung. Laut letzter Zählung knapp 1,4 Milliarden Menschen Einwohner, flächenmäßig drittgrößte Land der Welt und da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich gehe davon aus, das mal so gelesen zu haben, das Land mit den meisten Grenzen zu anderen Ländern ebenfalls weltweit. Wir sehen ja schon, dass nach dem Ende der Sowjetunion die Anzahl der Anrainerstaaten in die Höhe gegangen ist, denn die ganzen zentralasiatischen Republiken gab es in dieser Form vor 1991 nicht. Ja, klicken wir einfach mal los. Ja, auch hier haben wir in den letzten Tagen in den Medien einiges gehört. Es gibt zwei Territorialkonflikte, die China mit Indien austrägt. Ganz kurz zum Hintergrund. Indien und China wurden beide im Jahr 1949 unabhängig. China in dem Sinne, dass es die quasi-koloniale Abhängigkeit abschütteln konnte, die bis dahin zumindest teilweise das Land beherrschte. Indien in dem Sinne, dass 1949 die britische Kronkolonie aufgegeben wurde und Indien in die formale Unabhängigkeit entlassen wurde. Allerdings mit zwei gewaltigen Unterschieden. Im Gegensatz zu China, wo es eine sehr langgezogene, mehrfachen Stadien stattfindende Revolution gab, mit Enteignung des Grund und Bodens, mit Befreiung der Leibeigenen, der Bauern und so weiter, fand das in Indien in dieser Form nicht statt. Das heißt, die letztlich feudalen Machtstrukturen, die auch während der Kolonialzeit existierten, bestehen bis heute zumindest in einigen Provinzen weiter. Indien ist föderal organisiert, das heißt, es gibt zwischen den einzelnen Provinzen erhebliche Entwicklungsunterschiede. In manchen Provinzen hat sich wenig getan, also da sind die Zustände nicht grundsätzlich anders als vor 1949. Was sich ebenfalls in Indien im Gegensatz zu China nicht geändert hat, ist die Abhängigkeit von internationalen agierenden Großmächten. Da gab es wechselnde Einflussmächte, die Indien unter Kontrolle hatten, auch nach 1949. Der Einfluss Großbritanniens ist, soweit ich das weiß, ziemlich beendet. Da kann vielleicht Jörg noch mehr dazu sagen, als ich das kann. Nach meinem Eindruck zumindest ist Großbritannien tatsächlich weitgehend raus ökonomisch und hat in Indien nicht mehr viel zu melden. sehr viel stärker positionieren konnte sich Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten dort, also vor allem nach Beginn der riesigen Privatisierungswelle Anfang der 1990er Jahre. Bis dahin war so gut wie alles, was in Indien an Produktionsstandorten rumstand, staatlich. Auch die Märkte, auch die Einzelhandelsunternehmen, alles war staatlich. Das hat sich geändert. Und da hat das deutsche Kapital gut von profitiert. Also soweit zu den Unterschieden. Beide Länder seit 1949 formal unabhängig. Allerdings real ist Indien niemals aus dem Einfluss imperialistischer Mächte entkommen. In China ist das anders, aus den schon erwähnten Gründen. Der Gebietskonflikt, der hier angezeichnet ist, beschränkt sich auf zwei Territorien. Das ist einmal ein Teil der Provinz Kaschmir. Das ist ganz komplex da. Ein guter Teil von Kaschmir ist unter pakistanischer Kontrolle, ein Teil auch unter indischer. Es ist also unter diesen drei Ländern umstritten. China hält einen Teil Kaschmirs unter Kontrolle, einen anderen nicht. Der Teil, der von China kontrolliert wird, wird von Indien beansprucht. Um diesen Zipfel von Kaschmir gab es im Jahr 1962 schon mal einen Grenzkrieg zwischen Indien und China, der allerdings sehr schnell beendet wurde. China hat sich dann zurückgezogen, hatte allerdings militärisch die Überlegenheit. Und die Frage ist seitdem ungeklärt. Vor ein paar Tagen gab es eine Meldung, dass sich chinesische Soldaten in dem zweiten markierten Gebiet, das ist Arunachal Pradesh, das wird von China beansprucht, steht aber unter indischer Kontrolle, dass sich dort chinesische Soldaten verschanzt haben sollen. Vor zwei Tagen gab es eine Warnung, der Konflikt wurde friedlich beigelegt. De facto ist es so, dieser Territorialkonflikt ist immer noch nicht entschieden und potenziell immer eine Baustelle für Unruhe, zumal Indien massiv aufgerüstet wird. Also das, was an Rüstungsgütern nach Indien fließt, könnte sich möglicherweise in diesen Gebieten dann wiederfinden. Die Mächte, die Indien mit Waffen versorgen, also die westlichen Mächte, nicht zuletzt auch Deutschland, setzen natürlich darauf, dass Indien aufrüsten muss, wenn es gegen China dauerhaft sich behaupten will. Nichtsdestotrotz, das scheint mir in meiner Einschätzung einer der kleineren Konflikte zu sein. Erstens ist er seit Jahrzehnten in der Schwebe. Zweitens konnte seit 1962 geklärt werden, dass es nicht kriegerisch beigelegt werden soll. Und das hat bisher auch gehalten. Also es sieht nicht danach aus, dass dort eine größere Konfrontation zwischen Indien und China droht. Ist zumindest meine Einschätzung. Machst du mal weiter? Ja, die nächste große, vielleicht die größte territoriale Frage für die Volksrepublik China ist die Insel Taiwan. Die ist hier eingekreist. Taiwan wird von der Volksrepublik China als Provinz beansprucht. Gleichzeitig beansprucht die taiwanesische Regierung die gesamte Volksrepublik. So in etwa ist die Konstellation. Das ist auch seit 1949 so, als der chinesische Bürgerkrieg zugunsten der Kommunistischen Partei entschieden werden konnte. Vielleicht um das kurz mal zu illustrieren. Die Kommunistische Partei und die Kuomintang, die damalige chinesische Zentralregierung, haben sich einen Bürgerkrieg geliefert. Seit 1945 ist er wieder ausgebrochen. Und die Kommunistische Partei mit ihrer Volksbefreiungsarmee hat eigentlich das gesamte Land nach und nach erobert, bis die Kuomintang sich dann nach Überschreiten des Flusses Yangtze nach Taiwan abgesetzt hat. Das heißt, auf Taiwan haben sich die alten Herrscher Chinas nach der Revolution, nach der Gründung der Volksrepublik verschanzt und seitdem dort ausgeharrt. Seit 1990 ist die Kuomintang nicht mehr dauerhaft an der Macht, aber nichtsdestotrotz ist der Status quo nach wie vor so, wie ich ihn geschildert habe. Offiziell behaupten beide Teile, also Mainland, Volksrepublik auf der einen und Taiwan auf der anderen, jeweils für Gesamtchina zu sprechen. Beide Seiten sagen auch, Taiwan ist ein Bestandteil Chinas, der nicht abgetrennt werden kann und werden darf. Aber beide behaupten von sich, sie wären diejenigen, die für das gesamte Land zu sprechen haben. Bis 1972 hat Taiwan den Platz in der UNO für Gesamtchina eingenommen. Seit 1972 nimmt die Volksrepublik den Platz für Gesamtchina in Anspruch. Warum die Taiwan-Frage so heikel ist, verdeutlicht eigentlich schon das Bild. Diese Insel ist eine Art unsinkbarer Flugzeugträger vor der Küste Chinas. Auf Taiwan sind über 40.000 US-Soldaten stationiert. Und wir sehen, Taiwan hat eine nicht unbeträchtliche Nähe direkt zu Japan. Japan war mal Kolonialmacht in Taiwan, hat ebenfalls massiven Einfluss nach wie vor auf der Insel. Aus diesen Gründen gilt in China die Doktrin, dass erst mit Befreiung Taiwans, also der Vereinigung mit dem letzten, noch nicht wieder zur Volksrepublik gehörenden Teil Chinas, dass erst mit diesem Moment, wenn das geschafft ist, China tatsächlich ist, solange die Taiwan-Frage ungeklärt ist, kämpft China um seine territoriale Integrität gegen die westlichen Hegemonialmächte. Das heißt, China ist letztlich, wenn man das hier noch beurteilen würde, immer noch in einer Phase des antikolonialen Kampfes, weil Taiwan noch nicht zurückgeholt werden konnte. Für die Chinesen ist die taiwanesische Frage die Schlüsselfrage im 21. Jahrhundert, ob es gelingt, die Insel zu befreien, das Land endgültig wieder zu vereinigen oder ob ihnen dies nicht mehr gelingt. Das sind also ungefähr die Ausgangsbedingungen. Um die Taiwan-Frage gruppieren sich zwei imperialistische Machtblöcke mit teilweise identischen, teilweise wechselnden Interessen. Das sind Japan und die USA. Die USA sind, wie ich schon sagte, mit ihrem massiven Truppenkontingent und ihren gigantischen Zahlungen Jahr für Jahr an Taiwan, wenn man so will, die direkte Compradorenmacht der Insel. Also sie haben da seit 1949 letztlich die Kontrolle. Von den USA stammen die Waffen, aus den USA stammt das Geld und die USA haben mit der taiwanesischen Regierung einen Beistandsvertrag, der ihnen Unterstützung zusichert, falls es zu einem Angriff aus der Volksrepublik kommen sollte. Gleichzeitig haben die Japaner ihren ehemaligen Status als Kolonialmacht ebenfalls Einfluss auf Taiwan. Politisch drückt sich das sehr verworren aus, weil wir einerseits, wie schon gesagt, die alte Partei Kuomintang, die bis 1990 diktatorisch geherrscht hat, in Taiwan haben. Die stellen zurzeit wieder die Regierung. Und es gibt eine große Konkurrenzpartei, das ist die Demokratische Volkspartei Taiwans. Die Demokratische Volkspartei Taiwans hat sich ursprünglich gebildet aus taiwanesischen Ureinwohnern, die mit dem Einmarsch der Kuomintang im Jahr 1949 unzufrieden waren und damals von der Kuomintang auch massiv unterdrückt wurden. Das heißt, die Kuomintang hat nach ihrem Einmarsch auf der Insel eigentlich 40 Jahre lang eine harte Diktatur aufrechterhalten und die Ureinwohner Taiwans unterdrückt, an den Rand gedrängt, aus den Schulen verdrängt und so weiter und so fort. Aus diesem Protest heraus hat sich diese Demokratische Volkspartei gebildet, die später allerdings ins Kielwasser japanischer Interessen geraten ist. Die haben mit zwei Premierministern regiert und während ihrer Regierungszeit immer wieder versucht, Taiwan unabhängig zu erklären. Das ist am massiven US-amerikanischen Gegendruck gescheitert. Von diesen beiden Präsidenten der Demokratischen Volkspartei ist einer nach Japan geflüchtet, der andere sitzt im Gefängnis. Das ist nicht der chinesische Einfluss, das muss man noch ausdrücklich betonen, das ist der US-amerikanische Einfluss. Die USA haben kein Interesse daran, dass sich Taiwan unabhängig erklärt, weil erstens würden sie sich damit potenziell in einen Krieg hineinziehen lassen. Die chinesische Volksrepublik, chinesische Seite kündigt immer an, wenn Taiwan sich unabhängig erklärt, gibt es Krieg. Und daran ist, glaube ich, auch nicht zu zweifeln, das meinen sie ernst. Andererseits verlieren die USA mit dem Moment ihren Einfluss, denn ihren Einfluss sichern sie durch den ungeklärten Status Taiwans. Eben dieser pro forma Ein-China-Politik und andererseits der Tatsache, dass sie die Insel hochrüsten können, wie sie wollen. Wenn der Status quo flöten geht, das heißt Taiwan zu einer unabhängigen Republik Taiwan würde, müssten die USA befürchten, dass in ihre Einflussmöglichkeiten über Taiwan in die Volksrepublik ebenfalls verlustig gehen. Das heißt, die USA haben gar kein Interesse daran, dass Taiwan unabhängig wird, sondern sie wollen das Land in diesem ungeklärten Status halten. Für Japan sieht das anders aus. Japan hat tatsächlich ein Interesse daran, die Insel endgültig unter Kontrolle zu kriegen und dazu gehört auch, den US-Einfluss zurückzudrängen. Aus diesem Grund drängt Japan darauf, dass Taiwan sich unabhängig erklärt. Und je nachdem, welche Regierung in Taiwan gerade an der Macht ist, ob es die Kuomintang mit ihrem US-Einfluss ist oder die Demokratische Volkspartei mit ihrem japanischen Einfluss, ändert sich daher auch der Kurs der taiwanesischen Regierung. Wohlgemerkt, den letztendlichen Schritt, sich wirklich unabhängig zu erklären, hat noch keine taiwanesische Regierung gewagt. Bisher ist der Status so wie seit 1949 eben ungeklärt. Mach's bitte weiter. Ja, der nächste Konflikt ist ein sehr bedauerlicher Konflikt, weil er so völlig vermeidbar gewesen wäre. Es geht um zwei Inselgruppen, das sind die Paracel und die Spratly-Inseln, die beide unter anderem zwischen Vietnam und China umstritten sind. Bei den Paracel-Inseln spielt auch Taiwan noch mit rein, bei den Spratly-Inseln glaube ich auch Indonesien, das bin ich mir nicht ganz sicher, zumindest was die Frage China angeht, diese beiden Inselgruppen, beides winzige Eilande mit allerhöchstens einer Bedeutung für Schiffsrouten, sind eben zwischen China und Vietnam umstritten. Auch das ist noch nicht beigelegt und geklärt. Was das Verhältnis China-Vietnam angeht, hat sich nach einer sehr langen Phase engster Bündnispartnerschaft, ab den Ende der 70er Jahre haben sich die Verhältnisse massiv verschlechtert. Das hatte den Charakter eines abgeleiteten Konflikts zwischen China und der Sowjetunion, denn Vietnam stand damals unter sowjetischem Einfluss. Diese Auseinandersetzung will ich jetzt hier im Detail nicht behandeln. Das ist eine Phase, die man auch ganz separat betrachten müsste. Nur so viel dazu. Nach einem kurzen Grenzscharmützel 1979
haben sich die Beziehungen zwischen Vietnam und China wieder weitgehend normalisiert. Also es gibt diplomatische Beziehungen, es gibt auch Beziehungen zwischen den beiden herrschenden kommunistischen Parteien auf freundschaftlicher Ebene. Gleichzeitig aber versucht die vietnamesische Regierung nicht unter chinesischen Einfluss zu gelangen. Das heißt, ist auch gewillt, Unterstützung anderer Länder anzunehmen, um sich von China auf Dauer unabhängig zu machen. Dazu gehört auch, dass 40 Jahre nach Ende des Vietnamkriegs wieder US-amerikanische Truppen auf vietnamesischem Boden herumlaufen, diesmal mit Erlaubnis der vietnamesischen Regierung, die sich davon erhofft, ein Gegengewicht zu der wachsenden Stärke Chinas zu erhalten. Wie dieser Konflikt weitergeht, ob er zu lösen ist oder nicht, das wird sich zeigen. Ich denke, die Bedingungen für eine Lösung des Konflikts sind objektiv vorhanden, weil die beiden Länder eine lange gemeinsame Geschichte haben und eine lange gemeinsame Bündnispartnerschaft, also viel länger und intensiver als die Phasen des Konflikts. Möglicherweise gibt es hier die Chance auf eine friedliche Klärung, wie es sie zum Beispiel auch mit Russland, wie sie mit Russland schon stattgefunden hat. Auch mit Russland, da habe ich jetzt keine extra Karte zu, deswegen erwähne ich es jetzt kurz, gab es ungeklärte Gebietsfragen, die konnten 1994 beigelegt werden in einem Freundschafts- und Beistandsvertrag. Das heißt, Russland und China haben da anerkannt, es gibt Unterschiede in der Sichtweise bei manchen Grenzregelungen, aber diese Fragen sind nebensächlich und sollen das Verhältnis nicht belasten. Stattdessen regelt der Freundschafts- und Beistandsvertrag zum Beispiel, dass keines der beiden Länder einem Militärbündnis beitreten darf, was gegen das jeweils andere gerichtet ist. Also eine relativ weitgehende Klärung der historisch entstandenen Fragen. Möglicherweise ist ein solches Modell mit Vietnam auch fahrbar. Ob beide Seiten dazu bereit sind, wird sich zeigen. Mach's bitte weiter. Ja, jetzt kommt Japan. Japans Einfluss in Taiwan habe ich eben ja schon kurz erwähnt. Jetzt geht es noch um eine andere Geschichte, die auch vor wenigen Monaten durch die Medien ging. Das sind die sogenannten Diaoyu oder wie sie auf Japanisch heißen, Sentaku-Inseln. Ebenfalls ein schroffes, unwirtliches Eiland, eigentlich nur ein paar Felsbrocken im Meer. Umstritten auch zwischen Volksrepublik China und Taiwan auf der einen und Japan auf der anderen Seite. Die Diaoyu-Inseln waren oder sind bis heute ebenfalls völkerrechtlich umstritten. Alle Seiten beanspruchen sie für sich. Hier gab es zwischen Japan und China in den 80er Jahren ein Agreement, diese Frage zu vertagen, also anzuerkennen, dass beide Seiten dies beanspruchen, aber dass der Konflikt nicht eskaliert werden soll und dementsprechend kommende Führungsgenerationen, so hieß es damals, sich mal irgendwann einen Kopf drüber machen sollen, wie sie die Frage friedlich beilegen werden. Das hat auch ganz gut geklappt, 30 Jahre lang zumindest, bis zu letztem Jahr, als der Streit plötzlich eskalierte. Los ging das, als die damaligen Besitzer der Inseln, das waren japanische Privatpersonen, diese Insel verkaufen wollten und der japanische Staat sie offiziell übernommen hat. Die Volksrepublik China hat das als eine Verschärfung der Lage gewichtet, weil nach diesen schon vorher umstrittenen Besitzverhältnissen eines japanischen Privatmannes plötzlich der japanische Staat Direktbesitzer wurde und Hoheitsrechte geltend gemacht hat. Daraufhin hat dann China Schiffe entsandt, Japan hat ebenfalls Schiffe entsandt, Drohgebärden auf beiden Seiten, die auch noch nicht völlig beigelegt sind. An dieser winzigen, eigentlich unbedeutenden Insel zeigt sich, wie gespannt das Verhältnis zwischen Japan und China erstens nach wie vor und zweitens steigend wieder ist. Dazu muss man kurz auf die Situation Japans eingehen, also einer imperialistischen Macht, die ebenso wie der deutsche Imperialismus nach der Weltkriegsniederlage in großem Tempo aufholen und Raum gut machen konnte. Also bis in die 80er Jahre, bis in die 90er Jahre muss man eigentlich sagen, gingen westliche Strategen davon aus, dass Japan auf lange Sicht den gesamten asiatischen Raum sich untertan machen würde. Damals war von diesen 5 Tigerstaaten die Rede, wozu Südkorea und so weiter gezählt wurden. Alles Länder, die im japanischen Einfluss standen. Das hat sich alles drastisch geändert. Also mit Einsätzen der japanischen Wirtschaftskrise in den frühen 90er Jahren ist dieses Entwicklungsmodell eigentlich an die Wand gefahren. Seitdem leidet Japan unter einer Rezession. Verschärft wird die Situation dadurch, dass die Volksrepublik China durch ihre steigenden ökonomischen Möglichkeiten längst all die Länder, in denen vorher Japan billig produzieren konnte, selbst unter Kontrolle genommen hat. Das heißt, Malaysia, Indonesien und so weiter lassen sich lieber mit China ein als mit Japan. Für Japan brechen Absatzmärkte weg, für Japan brechen Rohstofflieferanten weg. Ökonomisch, so würde ich das einschätzen, ist die Lage Japans dramatisch. Die Naturkatastrophe verbunden mit der Explosion des Atomkraftwerks haben nochmal massiven zusätzlichen Schaden angerichtet. Das darf man, glaube ich, nicht zu gering schätzen, was da passiert ist. Japanische Stimmen sind damals davon ausgegangen, dass es mindestens ein Jahr dauern wird, um die Schäden, die diese kombinierte Natur- und Technikkatastrophe verursacht hat, zu bewältigen. Also auf gut Deutsch ein Jahr Nullrunde für die gesamte Wirtschaft, allein durch die Folgen dieser Katastrophe. Der wachsende Einfluss Chinas drückt das Land zusätzlich an die Wand. Vielleicht ein Detail am Rande, was im Westen so gut wie gar nicht angekommen ist. Im letzten Jahr hat Japan akzeptiert, dass der gesamte binationale Handel zwischen China und Japan in Yuan Renminbi, also der chinesischen Währung, abgerechnet werden soll. Das heißt übersetzt, Japan akzeptiert die chinesische Währung als Leitwährung für sämtlichen Handel zwischen den beiden Ländern. Das ist ökonomisch einer Kapitulation gleichzusetzen. Gleichzeitig rüstet Japan auf ohne Ende, hat seit 10 Jahren einen der höchsten Aufrüstungsetats weltweit und das, obwohl in der Verfassung offiziell eine japanische Armee verboten ist. Also es gehört zu den zum Siegermächtestatut über Japan, dass eine japanische Marine und Luftwaffe und Heeresstreitkraft komplett untersagt wurde. Das gilt bis heute, das steht in der Verfassung. Unter dem Label Polizei-Selbstschutzkräfte rüstet Japan trotzdem auf ohne Ende und dürfte mittlerweile eine der schlagkräftigsten Armeen in der gesamten Region haben. Das nimmt man hier kaum zur Kenntnis. Aber das richtet sich einzig und allein gegen China. Da kommen wir vielleicht gleich, wenn ich zu Nordkorea noch ein paar Worte sage, nochmal dazu. Diese Aufrüstungspolitik steht unmittelbar im Zusammenhang mit dem ökonomischen Stellenwertverlust, den Japan hinnehmen muss. Also direkt gesagt, dadurch, dass ihnen ökonomisch die Puste ausgeht, werden sie militärisch aggressiver und müssen dies auch werden. Das steht unmittelbar in Zusammenhang. Machst du bitte weiter? Ja, dann haben wir ein ganz schmales Zipfelchen afghanisch-chinesischer Grenze. Man könnte fast sagen deutsch-chinesischer Grenze, denn dort steht die Bundeswehr. Das ist der Teil Afghanistans, der unter Mandatierung der Bundeswehr verwaltet wird. Also direkt deutsche Soldaten an der chinesischen Grenze, zwar nur auf wenigen Dutzend Kilometern, aber nichtsdestotrotz. Warum dieser Grenzabschnitt interessant ist, da sage ich gleich noch mal ein paar Worte dazu. Um das Ganze geopolitisch einzuordnen, um China herum haben wir einige Länder, in denen Kriege oder kriegsähnliche Zustände toben. Das sind vor allem natürlich zunächst Afghanistan und auch Pakistan. Dort findet seit Jahrzehnten der sogenannte Kampf gegen den Terror statt. Der Terror ist nicht verschwunden, die westlichen Interventionsmächte sind geblieben. Auch der große angekündigte Truppenabzug aus Afghanistan wird nicht ganz so vonstatten gehen, wie man sich das vielleicht unter einem Abzug vorstellt. Natürlich werden da Basen und Soldaten zurückbleiben. All das ist Teil eines strategischen Feuergürtels gegen die Volksrepublik China. Nicht nur gegen China, aber auch. Und diese deutsche Truppenpräsenz dort direkt an der chinesischen Grenze, auch das ist hier nicht wirklich bekannt, dass es deutsche Soldaten, und zwar erstmals seit 1917, muss man dazu sagen, wieder an die chinesische Grenze geschafft haben. Dazwischen ist ihnen das nicht mehr gelungen. Seit sie ihre Kolonie Qingdao geräumt haben, im Ersten Weltkrieg, haben es deutsche Soldaten nie wieder so weit geschafft. Jetzt stehen sie wieder dort. Mach's bitte weiter. Interessant ist das, also jetzt haben wir hier dieselbe Karte der Volksrepublik China, nur mit den chinesischen Provinzen eingezeichnet. Das heißt, hier ist dieses kleine Zipfelchen afghanische Grenze, was wir eben gesehen haben. Das grenzt in China an die autonome Region Xinjiang, also eine der chinesischen Provinzen. Diese Region ist ganz überwiegend von einer uigurisch-stämmigen Minderheit besiedelt. Das ist ein Turkvolk, die auch eine Turksprache sprechen und muslimischem Glauben anhängen. In diesem Gebiet, was man sich auf Ausläufern des Himalaya-Plateaus vierfache Größe der Bundesrepublik Deutschland ungefähr so vorstellen muss, dass dort keine Grenze der Welt kontrollierbar ist. Das sind Hochgebirgszüge, das ist unbesiedelte Steppe, das ist Wüste. Dort sind die Grenzen so durchlässig wie nur irgendwas. Man kann dort keine Schlagbäume oder Stacheldraht ausrollen, das würde nicht funktionieren. Aus den benachbarten Konfliktschauplätzen Pakistan und Afghanistan sind immer wieder nicht nur Waffen über die chinesische Grenze gelangt, sondern natürlich auch islamistische Gruppen, die dort den Konflikt angeheizt haben. In Xinjiang hat sich eine Rebellenbewegung gebildet, eine uigurische separatistische Bewegung, die unter islamistischem Banner auftritt. Ihre Forderung ist letztlich Schaffung eines Großturkreiches, was von eben hier Westchina bis Bosnien-Herzegowina reichen soll. also eines herbeifantasierten Weltreiches unter Herrschaft eines neuen Kalifats. Diese Rebellenbewegung hat ihren Hauptsitz in München, hat auch ihre Postfachadresse in München und steht gleichzeitig auf der US-Terrorliste. Also das gibt's auch. Uigurischer Weltkongress und noch eine zweite Gruppierung. Beide sind übrigens in München aktiv und werden von den USA als Terroristen eingeschätzt. Das ist kein Widerspruch. Diese unmittelbare Grenzpräsenz der Bundeswehr genau an dieser Provinz Chinas, wo eben separatistische Unruhen unter islamistischem Banner vonstatten gehen, ist, glaube ich, nochmal einer besonderen Beurteilung wert. Deutsche Soldaten stehen dort seit etlichen Jahren und haben wohl auch nicht vor, das Gebiet dauerhaft zu räumen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass dort über den kleinen Grenzverkehr, nenne ich es mal, der eben dort nicht zu kontrollieren ist, ständig ein Austausch stattfindet, dass auch Logistik, Waffen und so weiter transportiert werden können. Wohin sich das entwickelt, ist schwer zu beurteilen. Nach einem Aufflackern separatistischer Tendenzen Ende der 2000er Jahre ist es jetzt wieder relativ ruhig geworden. Das kann sich aber auch jederzeit wieder ändern. Mach's bitte weiter. Ja, das nächste Gebiet, da werde ich jetzt nur kurz drauf eingehen, weil es ja in den letzten Jahren von uns sehr breit behandelt wurde, ist die autonome Region Tibet. Die Region Tibet grenzt an Indien und einige Himalaya-Länder und stellt sicherlich eines der umstrittensten Gebiete in China dar. Dort behauptet der Dalai Lama aus seinem indischen Exil heraus für ein sogenanntes Groß-Tibet, mach's bitte mal weiter, zu sprechen. Das von Dalai Lama beanspruchte Groß-Tibet umfasst nicht nur Tibet selbst, sondern auch Teile, teilweise überwiegende Mehrheit von Teilen weiterer chinesischer Provinzen, also Yunnan, Sichuan, Qinghai und Gansu. Selbst in den Gebieten, wo es hier so aussieht, als ob die, das beanspruchte Gebiet nur ein kleines Fitzchen oder gar die Mehrheit ist, dort wohnen kaum Tibeter. Das heißt, der Dalai Lama beansprucht diese Gebiete aus einer historischen Tradition heraus, weil irgendwann vor 1500 Jahren dort mal tibetische Könige ein Königreich gehabt haben. Daraus schustert er dieses Gebiet zusammen, was ein Viertel der gesamten Fläche Chinas betrifft und behauptet, dies sei Groß-Tibet und dies müsse unabhängig erklärt werden. Dabei erhält er Unterstützung westlicher Mächte. Er hat seinen Exilsitz in Indien, er tingelt durch Deutschland, durch die USA und so weiter. Das ist bekannt, da muss ich jetzt im Detail nicht drauf eingehen. Aber vielleicht noch mal ein Wort zu den Größenverhältnissen. Auch wenn Tibet selbst, also nur das richtige Tibet, was hier dunkelrot markiert ist, selbst 3 bis 4 Mal so groß ist wie Deutschland. Dort leben nur 3 Millionen Menschen. Das ist Himalaya-Hochplateau, das ist eine durchschnittliche Höhe von über 4000 Metern. Dementsprechend wächst dort kaum was und es ist auch nicht besonders gut zu besiedeln. Das heißt, diese 3 Millionen Menschen, die auch nur wiederum zum Teil aus Tibetern bestehen, zum Teil aus Han-Chinesen, aus Uiguren, aus anderen Minoritäten, sind ebenfalls gespalten, was ihr Verhältnis zu China angeht. Ein Teil der Tibeter sieht sich als Chinesen, ein anderer Teil der Tibeter tut das nicht. Das hat mit historischen Spaltungslinien zu tun und natürlich mit dem massiv vorhandenen buddhistischen Klerus, der dort entmachtet wurde, als die Volksrepublik gegründet wurde. Das Verhältnis der Tibeter zu China ist mehrheitlich nicht so, dass die Leute unbedingt unabhängig werden wollen, denn sie profitieren ja von der Zugehörigkeit zu China, vor allem ökonomisch. Der Bau der Eisenbahn vor einigen Jahren war da ein ganz plastischer Ausdruck. Nichtsdestotrotz gelingt es immer wieder, gerade über den buddhistischen Klerus, separatistische Kräfte zu bündeln und agieren zu lassen. Da hat der Dalai Lama als wiedergeborene Gottheit in den Augen seiner Anhänger natürlich ein besonderes Gewicht und auch eine besondere Macht. Denn viele Tibeter sehen sich immer noch von diesem Mann vertreten, der letztlich zu allen möglichen sich bietenden Anlässen Konflikte schürt und auch Leute bedenkenlos in den Tod schickt. Das ist immer wieder Gegenstand für Debatten und Auseinandersetzungen. Aber auch hier scheint mir, das ist jetzt meine Information, in den letzten Jahren im Westen ein Umdenken stattgefunden zu haben. So ganz platt, wie das bis vor wenigen Jahren gemacht wurde, bei jeder Gelegenheit diesen Dalai Lama auf die Bühne zu stellen, durch die Manege zu ziehen, keine kritische Stimme gegen diesen Mann zu dulden, das hat sich etwas geändert. Also es gab vor einigen Jahren das erste Mal überhaupt meines Wissens in einem deutschen Leitmedium im Stern eine kritische Beschäftigung mit dem Dalai Lama und seiner Sekte. Das muss ich ja auch nicht wiederholen, was da drin steht. Das kann man nachlesen, wenn er das interessiert. Meines Erachtens war das recht realistisch, was die damals geschrieben haben im Stern. Das war neu. Bis dahin war jede Kritik an diesem Mann und seiner Religion so gut wie ausgeschlossen. Mittlerweile scheinen einzelne Strategen auch zu erkennen, dass mit 3 Millionen Tibetern ein Volk von 1,4 Milliarden nicht ernsthaft zu bedrängen ist. Das scheint die große Krux bei der ganzen Geschichte zu sein. Je mehr man die tibetischen Separatisten unterstützt, desto mehr bringt man den Rest der chinesischen Bevölkerung gegen sich auf, die kein Interesse daran haben, dass das Land filetiert und zerlegt wird. Und um 3 Millionen Tibeter oder einen Bruchteil dieser 3 Millionen Tibeter für sich zu gewinnen, für separatistische Slogans und Ziele zu gewinnen, in Kauf zu nehmen, die restliche Bevölkerung Chinas geradezu in die Arme der kommunistischen Partei zu treiben, die eben die territoriale Integrität des Landes sicherstellen will, dieses Risiko scheint einigen Strategen zu groß zu sein. Da scheint in den letzten Jahren, zumal auch der Dalai Lama älter wird und möglicherweise nicht mehr lange leben wird, ein Umdenken stattzufinden. Bitte?
Nein.
Ja, das ist ein heikles Problem. Was ist mit dem Mann passiert, wenn er mal stirbt? Also er ist nicht unsterblich. Er ist auch schon der 14. Dalai Lama. Wenn er unsterblich wäre, wäre es immer noch der Erste. Also das kann schon nicht ganz sein. Wenn der Mann stirbt, geht der tantrische Buddhismus, der in Tibet vorherrscht, davon aus, dass er 2 Jahre nach seinem Ableben in einem unschuldigen Knaben reinkarniert wird. Um diesen unschuldigen Knaben herauszufinden, wird eine Kommission losgeschickt, die mit allerlei Wunderritualen überprüft, ob die in Frage kommenden Kinder tatsächlich die Reinkarnation sind. Die müssen dann Gegenstände erkennen und so. Ne? Jetzt ist es ja verrückterweise so, dass der Dalai Lama nicht in China lebt. Die ganzen Klöster, die diese Kommission zusammenstellen, aber in China sind. Das heißt, der Dalai Lama selbst wird, wenn er stirbt, wahrscheinlich 3-mal reinkarniert werden. Einmal in Indien in seinem Exil, einmal in der Volksrepublik, wo ihn die passende Kommission finden wird. Und vielleicht noch ein 3. Mal von irgendwelchen Tibetern, die mit beiden nicht einverstanden sind. Also
in München, ne?
München möglicherweise auch. Ja. Hätten es die deutschen Buddhismuspilger nicht mehr so weit. Wäre ja auch ja, also all diese Dinge. Einerseits so einen charismatischen Anführer zu haben, der durch seinen gottgleichen Status Einfluss auf gute Teile der Bevölkerung hat. Andererseits aber auch zu wissen, der Mann ist 75 und wird nicht mehr ewig leben, setzt natürlich diesem Projekt biologische Grenzen auf. Es wird davon ausgegangen werden können, dass nach dem Tod dieses Dalai Lamas mehrere konkurrierende Dalai Lamas bestehen werden. Ein selbes Phänomen gab es schon mal bei einem anderen tibetischen Würdenträger, dem sogenannten Panchen Lama. Der ist in der Hierarchie ähnlich wichtig wie der Dalai Lama. Und da war es genau andersrum. Der Panchen Lama war nicht China-feindlich, sondern ist in China geblieben und war pro-chinesisch, während der Dalai Lama nach Indien geflüchtet ist und anti-chinesisch agiert hat. Als der Panchen Lama starb, ist auch der wird reinkarniert, ist sein Nachfolger einmal in China gefunden worden. Und weil dem Dalai Lama im Exil das natürlich nicht gepasst hat, hat er selbst auch noch einen Nachfolger gefunden. Also da gibt's auch 2. Vermutlich wird es mit dem Dalai Lama ähnlich aussehen. Und das wird natürlich schwierig, ne? Also diese 9 Leute, die dann ja auch erstmal ganz junge Kinder sind, die dann erstmal volljährig werden müssen, das dauert auch ein paar Jahre, werden nie im Leben den Einfluss entfalten können, wie der jetzige 14. Dalai Lama. Das heißt, dem Projekt unabhängiges Tibet, was nicht zuletzt in Deutschland ausgegrübelt wird, sind bestimmte Grenzen gesetzt. Ja. So, dann haben wir ja noch einen weiteren und in dieser Runde letztes Beispiel für regionale separatistische Konflikte, denen die Volksrepublik China ausgesetzt ist. Wir sehen hier die Innere Mongolei. Innere Mongolei deshalb, weil dieses Gebiet hier, das ist jetzt nicht eingezeichnet, die Äußere Mongolei, also die staatlich eigenständige Mongolei ist. Ganz kurz zum Hintergrund, bis zum Jahre 1911 haben beide Länder, also die gesamte Mongolei und China, zusammengehört zum chinesischen Kaiserreich. Und mit Zusammenbruch des chinesischen Kaiserreichs haben sich dort verschiedene Teile des Landes selbstständig gemacht, unter anderem auch ein Teil der Mongolei, die äußere Mongolei. Die innere Mongolei ist immer bei China verblieben und seit 1949 auch Bestandteil der Volksrepublik, während der Anspruch auf die äußere Mongolei von der Volksrepublik aufgegeben wurde. Nicht aber interessanterweise von Taiwan. Taiwan, hatte ich ja schon erwähnt, beansprucht nicht nur die gesamte Volksrepublik China, sondern auch die äußere Mongolei, nach wie vor als chinesisches Territorium, die Volksrepublik nicht. Also für die ist sozusagen klar, die äußere Mongolei ist ein eigenständiger Staat und die innere Mongolei ist, war und bleibt ein Bestandteil Chinas. Besiedelt sind natürlich beide Gebiete von Mongolen. Ist eine bisschen ähnliche Lage wie in Tibet auch, das heißt ein riesiges Land mit sehr, sehr wenigen Menschen. Auch da wohnen nur wenige Millionen, überwiegend Steppe, Einöde oder Wüste. Nichtsdestotrotz seit Ende der Sowjetunion und auch den damit einhergehenden Umsturz in der Mongolei, auch das war im Jahr 1991, Die Mongolei war vorher eine Volksrepublik, ist danach eben auch in einen Umsturz geraten. Seit diesem Moment nehmen nationalistische Tendenzen auch dort zu. Da wird dann auf eine bestimmte Traditionslinie Genghis Khan geklopft von mongolischen Separatisten, die dann meinen, ein mongolisch-tibetisches Großreich müsse wieder entstehen, wie es schon mal vor hunderten von Jahren existiert hat. Und auch diese Interessen schwappen natürlich über die chinesische Grenze. Es ist ja immer noch der gleiche Sprachraum zu den Mongolen, die in China leben und solche Ideen teilweise aufnehmen. Das heißt, das ist eigentlich das dritte Brennglas separatistischer Probleme, denen die Volksrepublik China ausgesetzt ist. Da kriegt man im Westen sehr wenig von mit. Da passiert auch nicht so viel wie in Xinjiang oder in Tibet, aber nichtsdestotrotz, auch dort sind separatistische Kräfte unterwegs. Auch hier ganz kurz eine historische Parallele. Diese ganzen Hirngespinste von mongolischen Nationalisten nach einem Großreich im Sinne Genghis Khans, was jetzt wieder errichtet werden müsse, diese Ideen sind gar nicht so alt, wie sie klingen. Die sind ungefähr knappe 100 Jahre alt. Entstanden sind sie im Zuge der Erschütterung der russischen Revolutionen, also der Februar- und Oktoberrevolutionen, als zeitweise bedeutende Gebiete Russlands außerhalb der Kontrolle der russischen Regierung standen. Damals haben sich weißgardistische Truppen, die von den Bolschewiki besiegt wurden, nach Sibirien und in die Mongolei zurückgezogen und ein Hasardeur, das kann man es eigentlich nicht nennen, von Ungern Sternberg hieß der Mann, ein einstiger zaristischer General, hat sich dann durchgeschlagen bis in die Mongolei und dort ein Schreckensregime errichtet. Das war wohl die erste eliminatorisch antisemitische Diktatur, die es weltweit gab. Da weiß man heute nicht mehr viel von. Zumindest hat dieser Ungern Sternberg eine Fantasieweltanschauung aus arischem Herrenmenschentum und buddhistischer Religion zusammengeschustert und wollte mit Hilfe einer mongolischen Armee zunächst ganz China besiegen und dann zu einem Großreich China, Tibet, Mongolei zusammenfügen. Von Ungern Sternberg ist nicht weit gekommen. Er ist dummerweise ausgerechnet in einer Schlacht gegen die Bolschewiki gefangen genommen und dann erschossen worden. In einer kurzen Regierungszeit hat er allerdings ein gigantisches Massaker angerichtet, hat zuerst sowieso sämtliche Juden, denen er habhaft werden konnte. Das ist historische Seidenstraße, also da gab es große jüdische Siedlungen, hat er massakrieren lassen. Später ist er dann ähnlich gegen Chinesen vorgegangen. Und dieser von Ungern Sternberg, der Name sagt es schon, ist natürlich deutschsprachigen Ursprungs. Also kommt aus dem Baltikum, aus einer deutschen Minderheit im Baltikum, was damals zum zaristischen Russland gehört hat, hat dann dort Militärkarriere gemacht. Und dieser von Ungern Sternberg ist sicherlich ein Irrläufer und ein Verrückter gewesen in der historischen Nachschau. Aber er ist Ausdruck davon, wie weit deutsche geostrategische Interessen weltweit kommen können. Und dieser Mann ist nicht ganz vergessen. Also es wird im Auswärtigen Amt in den entsprechenden Archiven Schubladen geben, wo man nur nachschlagen muss. Da steht dann Ungern Sternberg von. Man kann die Schublade aufziehen und gucken, was dieser Mann damals so getrieben hat. Und ob er und warum er damals mit seinen Ideen, also eines neuen Genghis Khan Großreichs unter einer Bürokratie in der Mongolei erfolgreich sein konnte und ob sowas heute nicht eventuell wieder klappen kann. Also mit dem Wiederaufleben nationalistischer Fantasien nach 1990-91 sind auch solche Konzepte durchaus wieder auf der Tagesordnung und möglicherweise werden auch Typen wie dieser von Ungern Sternberg irgendwann historisch mal positiver dargestellt werden und wieder genutzt werden, um an alte Traditionen anzuknüpfen. Also soweit dazu. Diese drei Beispiele, Innere Mongolei, Xinjiang und Tibet, als die drei wichtigsten Beispiele dafür, was an den Grenzen Chinas so läuft und wer da versucht, wo Einfluss zu nehmen. Das Ziel dahinter ist bei allen drei Regionen und Konfliktherden das gleiche. Es geht darum, nicht die Volksrepublik auf diesem Weg zu besiegen, das ist Quatsch, das wissen die Globalstrategen natürlich auch, dass weder 3 Millionen Tibeter noch eine Handvoll Mongolen, die sich auf Genghis Khans Spuren wähnen, in der Lage sind, die Volksrepublik mit den 1,4 Milliarden Menschen zu besiegen. Aber es geht darum, die Volksrepublik unter Druck zu halten, den Kessel immer auf Hochdruck zu lassen, China mit sich selbst zu beschäftigen, Kräfte zu binden, Unruhen zu schüren und natürlich auch Grenzgebiete zu infiltrieren, dort Stützpunkte aufzubauen. Nicht so sehr um kurzfristigen militärischen Erfolg, sondern eher um langfristige Schwächung, um Absorption von Kräften, an Verhinderung von Aufbaumaßnahmen. Das sind die Interessen dahinter. Dass es nicht so reibungslos funktioniert, habe ich eben ja schon gesagt, am Beispiel Tibets, auch in den anderen Gebieten ist das nicht so einfach, denn jedes Mal, wenn solche separatistischen Kräfte unterstützt werden, sorgt das in der mehrheitschinesischen Bevölkerung natürlich für Gegenreaktionen. Mehrheitlich sind die Chinesen nach den Erfahrungen der letzten 100 Jahre darauf erpicht, keinesfalls so etwas wieder zuzulassen wie vor dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg, nämlich China so weit zu schwächen, dass imperialistische Mächte sich dort Stücke rausschneiden können. Das heißt, die territoriale Integrität des Landes ist für die ganz große Mehrzahl der Bewohner Chinas eines der wichtigsten Themen überhaupt. Und dort wird nicht geduldet, dass irgendwelche Separatisten sagen, jetzt machen wir ja mal unseren eigenen Staat und verkleinern China mal eben um ein Viertel. Mit all diesen Leuten legt man sich natürlich an, wenn man solche Separatisten zu offensiv unterstützt. Das ist den Globalstrategen auch aus Deutschland natürlich ebenfalls bekannt. Ja, ich glaube, Karten haben wir jetzt keine mehr, oder?
Nein, nee, jetzt haben wir keine mehr. Vorne los.
Nee, müssen wir nicht machen. Jetzt haben wir sie alle einmal gesehen. Ja. Gut, jetzt würde ich versuchen, noch mal ein wenig zu systematisieren, was es an verschiedenen Strategien gegenüber China gibt und was die Interessen dahinter sind. Ein paar Sachen habe ich hier eben schon an den Beispielen jeweils genannt. Ich denke, festzuhalten ist zunächst, die chinesische Gesellschaft ist sicherlich eine der, wenn nicht die dynamischste der Erde derzeit. Das heißt, dort, was passieren in so kurzen Zeitabständen Entwicklungsschritte, wie sie in westlichen Ländern längst nicht mehr denkbar sind. Also sowohl ökonomisch, aber auch was die Struktur der Bevölkerung angeht. Gleichzeitig gibt es mit dem gesamtgesellschaftlich erstarkenden Reichtum auch eine erstarkende chinesische Bourgeoisie, die ökonomisch sehr gut profitiert, aber politisch keine Mitsprache hat. Das ist der große Widerspruch, den sich diese Bourgeoisie gegenüber sieht. Sie können Geschäfte machen, sie können auch Gewinne, durchaus astronomische Gewinne einfahren, aber sie haben politisch keine Macht. An der Macht ist die Kommunistische Partei, die Privatkapitalisten in ihren Reihen im Prinzip nicht duldet. Ich sage im Prinzip, weil es in den letzten Jahren einige nationale Vorzeigeunternehmer gab, die ins Zentralkomitee gewählt wurden. Da kann man sich separat darüber unterhalten, was das zu bedeuten hat. Ich möchte nur kurz darauf aufmerksam machen, die sind in der Partei so massiv in der Minderzahl, dass man sie nicht mal in Promille messen kann. Der Einfluss auch dieser 10 Vorzeigeunternehmer, die da ins ZK gewählt wurden, ist also maximal begrenzt. Die Armee ist eine Klassenarmee, das heißt, zur Armee werden nur Rekruten genommen aus der Arbeiterklasse und der Bauernschaft. Das heißt, Kinder der Bourgeoisie ist es de facto prinzipiell untersagt, zur Armee zu gehen. Und in Kombination dieser Machtverhältnisse kann die nationale Bourgeoisie in China eben tatsächlich keine Parteien bilden, keine Fraktion innerhalb der kommunistischen Partei bilden oder eigenständig politisch agieren. Das stört sie so lange nicht gewaltig, solange die Gewinnmargen stimmen. Also solange genug eingefahren werden kann, macht sich die chinesische Bourgeoisie zumindest bisher keinen großen Kopf über die Frage der politischen Mitsprache. Mit dem Moment, wo die Gewinnmargen allerdings sinken sollten oder die private Wirtschaft bestimmten Einschränkungen ausgesetzt ist, wird sich das ändern. Das heißt, diese neue chinesische Bourgeoisie dürfte letztlich die Kraft werden, an der sich entscheiden wird, ob die Volksrepublik ihren Entwicklungsweg so weitergehen kann wie bisher oder ob dieser Weg sich ändern wird. Ich habe eben schon erwähnt, dass die Anschläge auf die Integrität des Landes treiben die Chinesen in die Richtung der Partei. Das gilt auch für die neue Bourgeoisie. Auch die neue Bourgeoisie Chinas hat kein Interesse daran, dass ihr Land zerstückelt wird. Die setzen natürlich darauf, dass sie irgendwann mal ganz das Ruder übernehmen können und den ganzen Laden kriegen, die kommunistische Partei entmachten und eine privatkapitalistische Wirtschaft in allen Bereichen durchsetzen können. Aber auch dann wollen sie natürlich ein Land, was so groß wie möglich ist. Das heißt, diese neue chinesische Bourgeoisie, die sich selbst wahrscheinlich als chinesische Imperialisten in Wartestellung sieht, hofft natürlich darauf, mit einer möglichst großen Ausgangsbasis loslegen zu können, wenn die kommunistische Partei mal irgendwann weg ist. Das heißt, die Interessengemeinschaft zwischen neuer Bourgeoisie und der Kommunistischen Partei Chinas besteht genau in dieser Frage, nämlich Integrität des Landes. Da sind sich beide Kräfte einig. Und das ist der Charakter des Bündnisses, den sie zurzeit eingehen. Die chinesische Bourgeoisie akzeptiert die Herrschaft der Partei, weil nur die Partei in der Lage ist, das Land in eins zu halten und bei einer gewissen Stärke zu halten. Das Vorgehen westlicher Imperialisten, gerade im Umgang mit diesen Separatisten, schmeckt natürlich auch der chinesischen Bourgeoisie nicht. Das heißt, auch die werden dadurch verprellt. Ich vermute, dass das einer der weiteren Gründe dafür ist, warum dieses Engagement für Separatisten, vor allem für Dalai Lama und seine Anhänger, in den letzten Jahren zurückgefahren wurde. Man hat sich damit in China mehr Feinde als Freunde gemacht und das hat sich als nicht sehr probat herausgestellt. Nichtsdestotrotz, diese Strategie ist trotzdem nicht von der Tagesordnung verschwunden. Die kann jederzeit reaktiviert werden, die Kanäle und Verbindungen sind da. Gerade zur sogenannten tibetischen Exilregierung gibt es massiv ausgebaute Kanäle von Deutschland, also sowohl über Parteistiftungen, vor allem die Heinrich-Böll-Stiftung der Grünen und auch die Friedrich-Naumann-Stiftung der FDP, die wegen der Tibet-Frage 1994 aus der Volksrepublik rausgeschmissen wurde. Also die Naumann-Stiftung darf bis heute keine Büros dort unterhalten, hat sozusagen Landesverbot wegen ihres Engagements für tibetische Separatisten. Aber auch quer durch alle Parteien gibt es da Kontaktleute und Förderer. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hängt auch irgendwie mit drin, die Friedrich-Ebert-Stiftung natürlich auch. Die direkten Gelder fließen über die Naumann-Stiftung. Also die tibetische Exilregierung wird nicht zuletzt durch die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung finanziert. All diese Verbindungen sind da und die sind, selbst wenn sie mal auf Eis gelegt werden, jederzeit reaktivierbar. Und sie werden auch reaktiviert werden, wenn es darum geht, dass China unter Druck gesetzt werden soll. Also nur weil das in den letzten Jahren etwas schwächer geworden ist, kann man nicht davon ausgehen, dass diese Karte nie wieder gereizt wird. Interessanter scheint den deutschen Geostrategen unterdessen eine andere Variante zu sein. Ich habe sie eigentlich schon genannt. Sie heißt Wandel durch Annäherung. Das ist das klassische, wenn man so will, sozialdemokratische Konzept des Umgangs mit der DDR gewesen, mit dem Ziel, die DDR zu besiegen, mit Erfolg. Ein ähnliches Konzept soll in den Augen mancher Strategen eben gegen die Volksrepublik China aufgelegt werden. Ich habe vorhin schon ein paar Stichworte genannt. Also dieses Konzept Wandel durch Annäherung sieht vor, normale Beziehungen zu pflegen, sich mit verbaler Propaganda, mit antichinesischen Ausfällen weitgehend zurückzuhalten, nicht unbedingt auf antichinesische Stimmungsmache zu setzen, sondern tatsächlich vielmehr auf Gemeinsamkeiten, auf die tiefe chinesische Kultur, für die man sich interessieren soll und so weiter und so fort. Also in etwa das, was Helmut Schmidt in seinen großen Zeitinterviews immer zum Besten gibt. Gleichzeitig wird versucht, mit den chinesischen zivilgesellschaftlichen Institutionen zusammenzuarbeiten, also der Deutsche Gewerkschaftsbund übernimmt Patenschaften mit dem chinesischen Gewerkschaftsbund, die Kommunistische Partei Chinas tauscht sich in ihren Führungsakademien mit Referenten aus der Friedrich-Ebert-Stiftung oder der Konrad-Adenauer-Stiftung aus und so weiter und so fort. Also das ganze Programm entwickelter diplomatischer Beziehungen, nicht nur auf staatlicher Ebene, was erstmal nichts Ungewöhnliches ist, was Deutschland mit vielen Ländern unterhält, aber bei China eben immer mit dieser Hoffnung, langfristig eben durch stattfindende Annäherung einen Wandel in den chinesischen Verhältnissen erzeugen zu können. Denn nur darum geht's. Es geht ja nicht darum, das Verhältnis Deutschland-China zu wandeln, sondern es geht darum, China so weit zu wandeln, damit die deutschen Beziehungen wie gewünscht aufgenommen werden können. Diese Strategie ist natürlich extrem langfristig angelegt. Da wird nicht mit kurzen Erfolgen innerhalb von wenigen Jahren gerechnet. Da wird eher auf Verschleißerscheinungen, auf ideologische Aufweichung gesetzt, darauf, dass dieser ständige Austausch von Fachleuten eine Art Ideologietransport zur Folge hat. Oder zum Beispiel, dass die vielen Studenten, die aus China nach Deutschland kommen und nach ein paar Jahren in ihr Land zurückkehren, ein paar westliche Ideen aufschnappen und mitnehmen und so weiter und so fort. Das ist letztlich der Inhalt dieser Strategie. Ob die in 10 Jahren, in 20 Jahren oder in 30 Jahren erfolgreich ist, da wettet, glaube ich, keiner drauf. Darum geht's auch gar nicht so sehr. Es ist tatsächlich dieser strategische Ansatz auf lange Sicht. Und da wäre es eben die neue Bourgeoisie, das wäre hier der Ansprechpartner, mit dieser neuen chinesischen Bourgeoisie ins Geschäft zu kommen. Gleichzeitig nicht ohne Widerspruch, denn wenn wir uns vorstellen, dass diese neue Bourgeoisie in China das Kommando übernimmt, also der Staat einen Umsturz erlebt und tatsächlich ein privatkapitalistisch verfasster Staat werden würde, hieße das ja, dass die neue chinesische Bourgeoisie, die dann an der Macht ist, unbedingt aufschließen will und muss zur Spitze der höchst entwickelten Länder der Welt, wenn sie den Bestand haben möchte. Das heißt, dort wird auch ein potenzieller Konkurrent herangezüchtet. Das ist den Kapitalstrategen erstmal egal, weil das Interesse, die KP von der Macht zu kriegen, ist viel wichtiger, als sich mit einer noch gar nicht in Macht befindlichen chinesischen Bourgeoisie jetzt schon anzulegen. An dieser Differenzierung zwischen zwei möglichen Optionen Umgang mit China sieht man auch, was der Charakter des Landes ausmacht für die Art des Konflikts. Ich will jetzt hier nicht im Detail darauf eingehen, welchen Charakters die Wirtschaftsordnung in China ist. Ich möchte nur kurz zu bedenken geben. Wie gesagt, diese nationale Bourgeoisie ist eben nicht an der Macht, auch wenn sie ökonomisch profitieren kann und darf und es auch tut. Aber es ist eben nicht so, dass mehrheitlich der Gewinn, der erwirtschaftet wird, in private Taschen fließt. Der fließt nach wie vor in staatliche oder in genossenschaftliche Kassen und wird dort auch investiert. Das heißt, der private Sektor, auch wenn er in China wächst, macht nach wie vor ungefähr ein Drittel bis die Hälfte maximal aus. Genau kann man es nicht immer differenzieren, ist aber nicht die Mehrheit. Die Mehrheit des Kapitals in allen Formen ist in staatlichem Besitz. Das sind sowieso alle großen Industrien, Montanindustrie, Telekommunikation, Infrastruktur und so weiter. Das sind sozusagen staatliche Monopole, da kommen private Mitbewerber gar nicht rein. Der private Sektor umfasst in etwa das, was man hier als Mittelstand bezeichnen würde, nur dass man in China noch viel niedriger ansetzen muss. Das sind Buden von 10 Beschäftigten, also manchmal reine Familienbetriebe bis zu ein paar tausend Beschäftigten, aber eben mittelständische Unternehmen, in Anführungszeichen, keine Großbetriebe, schon gar keine Monopole. Die sind fast alle in staatlicher Hand. Wenn sich das ändern sollte, wenn da also eine Art staatlicher Umsturz stattfindet, die Bourgeoisie sich an die Spitze des Staates setzt und dort die Macht übernimmt, hätte sie recht günstige Ausgangsbedingungen für ihren dann anstehenden Expansionskurs, weil in der Volksrepublik eben eine solide Basis geschaffen wurde, die auch eine Bourgeoisie natürlich für sich nutzen kann. Das sieht der Westen natürlich auch. Es ist was anderes als Indien, wo einfach die schwerindustrielle Basis in dem Stil beispielsweise gar nicht entwickelt ist. China hat all das. China hat in mehreren Entwicklungsschüben eine Schwerindustrialisierung durchgemacht, eine Leichtindustrialisierung durchgemacht und erlebt seit 30 Jahren eigentlich einen weiteren Boom. Und all diese Werte werden ja nicht einfach vernichtet. Die könnte sich eine neue Bourgeoisie ja auch dienstbar machen. Das sehen die europäischen, deutschen Strategien natürlich auch. Ja, vielleicht jetzt nochmal speziell zur Rolle Deutschlands in diesem ganzen Konglomerat. Der deutsche Umgang mit China hängt natürlich vor allem immer davon ab, wie sich Deutschland innerhalb seiner tradierten Bündnissysteme positioniert, also vor allem zum atlantischen Bündnissystem mit den USA. Also kurz gesagt, ob es Deutschland gelingt, zusammen mit den USA eine gemeinsame Linie zu China zu finden oder nicht. Meine These ist, das ist nicht entschieden. Das wird sich vermutlich auch noch mehrmals ändern, wie es sich schon mehrfach geändert hat. Mit Beginn der SPD-Grünen-Regierung unter Gerhard Schröder beispielsweise gab es einen Schwenk in den deutsch-chinesischen Beziehungen, eine Neudefinition der möglichen globalen Bündnispartner hin zu einer Überlegung, statt auf die transatlantische Partnerschaft Deutschland-USA in Zukunft stärker auf eine Achse nach Russland und damit auch nach China zu setzen. Diese Überlegungen sind im deutschen Kapital durchaus verbreitet, weil Russland als naheliegender Rohstofflieferant und auch Besitzer von Atomwaffen natürlich immer ein potenzieller strategischer Partner gegen die Westmächte ist. Falls eine solche Konstellation akut werden sollte, wird China erheblichen Anteil daran haben, ob das zustande kommen kann oder nicht. Daneben besteht natürlich immer noch die traditionelle Option der atlantischen Partnerschaft, die aber einen allzu weitgehenden eigenständigen deutschen China-Kurs ausschließt. Das heißt, da muss sich der deutsche Imperialismus stets und ständig entscheiden, was er will. Näher an China heran, auf Kosten des Verhältnisses zu den USA oder das Verhältnis zu den USA bewahren und deshalb und darum auch eine gewisse Distanz gegenüber China pflegen zu müssen, was wiederum der deutschen Wirtschaft nicht unbedingt gut tut. Das ist also letztlich die Situation, der sich der deutsche Imperialismus ausgesetzt sieht. Wir haben nur Indizien, nachdem wir beurteilen können, wann sich dieses Verhältnis ändert. Ich möchte nur kurz zu bedenken geben, mit einem möglichen Scheitern des EU-Projekts, und das ist ja unterdessen keineswegs mehr auszuschließen, dass der Euro in dieser Form oder auch als Währung überhaupt in den nächsten Jahren verschwinden könnte, werden höchstwahrscheinlich sich wieder Konzepte innerhalb der deutschen Bourgeoisie stärker durchsetzen, die auf einen tradierten Alleingang setzen werden, also nach der Erkenntnis, dass es mit diesem EU-Binnenraum, der zwar traumhafte Exportquoten für den deutschen Imperialismus brachte, aber letztlich politisch nicht zusammenhalten ist, mit dem Scheitern dieses Raumes würde vermutlich eine Konzeption einhergehen, stärker auf tradierte Rezepte zu setzen, einer deutschen Vorherrschaft in Europa, möglicherweise auch im Bündnis mit Russland, möglicherweise gegen Frankreich, möglicherweise unter Duldung Frankreichs, das ist unbekannt und offen sicherlich. Aber falls es dazu kommen sollte, falls der Euroraum zerbricht, wird China als potenzieller Wirtschaftspartner Deutschlands enorm an Wichtigkeit gewinnen. Auch diese Option muss sich der deutsche Imperialismus natürlich offen halten, darf in sich nicht früh genug zu früh verscherzen. Da wird zumindest die Option immer offen gehalten, in diese Richtung gehen zu können, falls das transatlantische Bündnis mal irgendwann nicht mehr halten sollte. Für uns, glaube ich, ist erstmal festzuhalten, dass die Existenz Chinas, also eines Landes, was nicht zu den imperialistischen Mächten gehört hat, meines Erachtens auch nach wie vor nicht gehört, dass allein die Existenz dieses Landes dem imperialistischen Weltsystem Fesseln auflegt. Das heißt, ein starkes China führt dazu, dass die imperialistischen Mächte allesamt, egal welche, manche mehr, manche weniger, aber allesamt davon betroffen sind und unter diesem Einfluss auch ein Stück weit zurückstecken müssen. Wenn wir uns hier die Weltkarte ansehen, bei Japan ist es ganz klar, hier kommen nur noch die USA, da ist nichts mehr. Das hier ist chinesisches Einflussgebiet, mal mehr, mal weniger stark, aber überall da, wo Japan mal drin war, ist es eigentlich rausgeflogen in den letzten Jahren. Das heißt, der japanische Imperialismus ist der direkt Betroffene durch Chinas Aufstieg und der direkte Notleidende darunter. Das heißt, der legt die stärkste Aggressivität auch an den Tag. Der US-Einfluss, die USA sind jetzt hier nicht zu sehen, konzentriert sich natürlich auf diesen ganzen Gürtel, Südkorea, Militärstationen auf Japan selbst, Taiwan, wie schon erwähnt, aber auch Mikronesien und so weiter und natürlich der indochinesische Bereich. Das heißt, dort haben die USA über Jahrzehnte eigentlich einen Feuerring um China gelegt, der in den letzten Jahren ergänzt wurde durch die verschiedenen Schauplätze der militärischen Interventionen, also vor allem Irak und Afghanistan natürlich. Das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, ganz China, wenn man da jetzt so Pünktchen einmalen würde, ist umgeben von einem Gürtel von US-Militärbasen, die natürlich da sind, weil damit gerechnet wird, dass es mal zu einem globalen Konflikt mit China kommen könnte und nicht, weil die Luftqualität da so hoch ist. Deutschland, militärisch hier erstmal weit ab, eben abgesehen von diesem einen Zipfelchen, was ich vorher erwähnt habe. Deutsche Soldaten stehen nicht davor, die chinesische Grenze bereit zu attackieren oder zu überschreiten. Das ist natürlich absurd. Der deutsche Imperialismus ist ja auch nicht militärisch in der Stärke, das tun zu können. Aber er baut seinen Einfluss aus, vor allem erstmal eben über diese softere Variante, ökonomischer Austausch, Kooperation mit chinesischen Partnern und so weiter. Und natürlich immer mit der Option gegenüber China, ihr braucht auch den Euroraum, also vor allem Deutschland, um nicht zu stark von den USA abhängig zu werden. Das heißt, China muss dort auch lavieren, davon profitiert natürlich auch der deutsche Imperialismus wieder. In der konkreten aktuellen Wirtschaftskrise kann man vermutlich davon ausgehen, hätte der deutsche Imperialismus es bisher nicht so glimpflich überstanden, wenn China nicht gewesen wäre. Das ist natürlich zweischneidig, daran sieht man das. Ohne diesen wirtschaftlich nicht potenten Handelspartner China hätte die Krise hier viel härtere Folgen gezeigt. Der deutsche Imperialismus konnte sie dadurch etwas abmildern, aber grundsätzlich ist natürlich auch nichts an diesen Krisenfolgen bisher wirklich bewältigt. Das heißt, dieser Bonus, den man durch die Beziehung zu China hatte, ist letztlich nur eine Aufschiebung, eine Verzögerung des Ganzen, aber keine Lösung im eigentlichen Sinne. Ja, Indien habe ich schon erwähnt, in den letzten Jahren ein bisschen als der große Konkurrenzstaat zu China hingestellt worden. Knappe Milliarde Einwohner, also vergleichbar fast mit der Größe Chinas, was die Bevölkerung angeht. Aber auch wirklich nur da, weil man ökonomisch die beiden Länder gar nicht vergleichen kann. Insofern dieses Gerede von Newcomer Indien, was bei China überflügeln wird, halte ich für reine Propaganda. Die Wirtschaftszahlen Indiens geben das nicht her. Die Zukunft wird zeigen, ob ich da recht habe oder nicht. Aber nach meinem Eindruck ist das in allererster Linie Gerede. In vielen indischen Provinzen ist nicht mal die Leibeigenschaft oder das Kastenwesen aufgehoben. Da herrschen wirklich noch feudale Bedingungen. Das ist mit der Volksrepublik China in keinem Fall und selbst in den rückentwickelsten Gebieten nicht zu vergleichen. Also das halte ich für nicht sehr zielführend. Nichtsdestotrotz, Indien ist aber potenzielles Aufmarschgebiet imperialistischer Kräfte und natürlich gerade über die unmittelbare Nähe zu Tibet und der tibetischen Exilregierung, die eben in Indien sitzt, ein Rieseneinflusstor nach China hinein und dementsprechend für die Imperialisten von besonderer Wichtigkeit. Dann haben wir den zentralasiatischen Raum und das persische Gebiet, also den Iran. Das ist die nächste heikle Frage mit und um China herum. China und der Iran sind nicht, wie das immer so gerne gesagt wird, eng verbündet. Sie sind auch nicht zusammen in der sogenannten Organisation Shanghai Six. Dort hat der Iran nur einen Stellvertreterposten. Also ganz kurz zur Shanghai Six. Das ist ein Gegenmodell zur ASEAN, also der US-dominierten asiatischen Bündniskonstellationen, das zentralasiatische Republiken, China und Russland einschließt und den Charakter eines militärischen Nicht-Angriffsvertrages obendrein hat. Keines Beistands, aber eines Nicht-Angriffsvertrages. Also niederschwelliger als die ASEAN oder ihr Pendant, die NATO. Aber vom Konzept her, der Versuch Chinas aus dem dominanten US-Bündnissystem herauszukommen oder dem etwas entgegenzusetzen. Dort hat der Iran, wie gesagt, eben einen Beobachterstatus. Das heißt, die Nicht-Angriffsklauseln, die militärischen Klauseln der Shanghai Six gelten für Iran nicht. Nichtsdestotrotz, Iran ist ein wichtiger Wirtschaftspartner Chinas und verkauft auch einen Gutteil des unter Embargo liegenden Öls dorthin. Gleichzeitig unterhält China aber auch zu Israel enge Beziehungen, also seit 1990 schon relativ traditionell. Es gab da vor ein paar Jahren mal ein Eklat, als bei einem Empfang, ich glaube, es war der israelische Premier Olmert, der empfangen wurde in China, als dort von der Kapelle ein Lied intoniert wurde, was im Wesentlichen aussagt, Jerusalem ist die Hauptstadt ganz Israels, also ein diplomatischer Eklat sondergleichen, weil die Frage sonst immer offen gelassen wurde. Das heißt, wenn man das mal weiterinterpretiert, anerkennt China die israelische Oberhoheit über Jerusalem. Das ist hier nicht weiter zur Kenntnis genommen worden, sagt aber einiges aus über die über den Zustand des Bündnisses oder der Beziehung zwischen Israel und China. Die sind relativ gut seit über 20 Jahren, wirtschaftlich wie auch politisch. Und bisher auch nicht dadurch getrübt worden, dass China zumindest ökonomisch enge Beziehungen zum Iran unterhält. Gleichzeitig ist natürlich der Iran, so er im Fokus imperialistischer Mächte steht, auch immer potenzielles Aufmarschgebiet gegen China. Das heißt, wenn es um den Iran geht, geht es letztlich auch immer mit um China. Das darf man nicht vergessen. China ist rohstoffabhängig, vor allem ölabhängig und kann zurzeit natürlich vor allem davon profitieren, dass die Länder, die unter Westembargo stehen, gerne mit China Handel treiben. Also vor allem der Iran, aber das gilt natürlich auch für weitere ölproduzierende Staaten, vor allem Afrika. Gut, zu Russland habe ich ja schon ein bisschen was gesagt. Russland hat mit China nach einem Zerwürfnis in den 60er Jahren, also noch zu Sowjetzeiten, seit 1994 eine weitestgehende Normalisierung oder eine umfassende Normalisierung, kann man eigentlich sagen, der staatlichen Beziehungen hinter sich. Das heißt, dort gibt es keine aktuellen Spannungen, dort gibt es zumindest ein taktisches Bündnis, was seit einigen Jahren Bestand hat, also im Wesentlichen seit dem Amtsantritt Putins in seiner ersten Zeit als Präsident bis heute besteht dieses strategische Bündnis, oder strategisch ist vielleicht zu wenig, dieses taktische Bündnis. Ökonomisch profitiert Russland davon, dass China immer stärker wird. Unterdessen ist es so, dass die chinesischen Nordprovinzen, also überall da, hier ist auch noch so ein ganz witziges Zipfelchen, wo es gemeinsame Grenzen gibt, ist der chinesische Teil ökonomisch längst viel, viel stärker als der russische Teil auf der anderen Seite der Grenze. Gleichzeitig haben wir hier mit den riesigen sibirischen Weiten ein weitgehend unbesiedeltes Gebiet, hier hingegen gigantische Bevölkerungskonzentrationen, gerade an der Küste. Das heißt, hier droht potenziell irgendwann mal ein Konflikt um die Masse an chinesischen Menschen und die irren Weiten Sibiriens. Aber all das ist Zukunftsmusik, nicht absehbar, nicht akut. Auch wenn da am besten gerne darüber geredet wird, dass es da irgendwann mal krachen müsste. Bisher ist das nicht absehbar. Natürlich hat Russland keine uneigennützige Haltung gegenüber China, sondern sieht zurzeit vor allem, dass es durch ein Bündnis mit China profitiert. Also aus der Isolation herauskommt, ökonomisch besser aufgestellt ist, Austausch ökonomisch, aber auch was Know-how angeht, auf hohem Niveau betreiben kann und last but not least Rüstungsgüter nach China verkaufen kann. Das heißt, die chinesische Rüstung setzt neben Eigenentwicklung vor allem auf russische und auch israelische Waffentechnik. Das ist ein Gebiet, wo die russischen Waffenschmieden so viel absetzen können, dass sie dadurch überleben und weitermachen können. Dafür würde der eigene Markt längst nicht mehr ausreichen. Das wissen Sie natürlich auch. Um nur ein paar Beispiele zu nennen, die chinesische Regierung hat Lizenzen inklusive ganzer Fabriken und Produktionsstätten für MiG-Flugzeuge gekauft. Die chinesische Regierung hat einen noch aus sowjetischen Beständen stammenden Rohbau eines Flugzeugträgers übernommen und den selbst ausgerüstet. Der ist neulich vom Stapel gelaufen. Also der erste Flugzeugträger Chinas schwimmt auf einer sowjetischen Stahlkarosserie. Und auch bei vielen anderen Waffengattungen, ballistischen Waffen und so weiter, arbeiten die Länder eng zusammen. Es gibt meines Erachtens nichts, was dafür spräche, dass dieses Bündnis demnächst knirschen oder krachen könnte, wo man natürlich nie weiß, was kommt. Gut, vielleicht zum letzten Punkt in dieser Reihe. Nordkorea, wir sehen es hier. Da gab es ja in den letzten Monaten Situationen in den Medien, dass man dachte, da steht ein neuer Krieg bevor. Ganz so akut war es dann ja wohl doch nicht. Nichtsdestotrotz, um Nordkorea ranken sich viele Legenden, weil eigentlich niemand so genau weiß, was da vorgeht. Ich eingeschlossen, ich weiß es auch nicht. Zumindest weiß ich aber eins, es stimmt sicherlich nicht, wenn, so wie in manchen westlichen Medien das immer wieder behauptet wurde, jetzt das Verhältnis China und Nordkorea plötzlich zerbrochen sei oder China mit Nordkorea nicht mehr könne, wie es früher konnte. Das halte ich für falsch. Ich will auch kurz begründen, warum ich das für falsch halte. Ganz kurz zur Historie. Korea wurde auch infolge des Zweiten Weltkriegs und eines danach tobenden Bürgerkriegs geteilt, entlang des 68. Breitengrades. Man kann es jetzt ein bisschen erkennen, hoffentlich. Der Norden, der von sowjetischen Truppen befreit wurde, also vorher war Japan dort Kolonialmacht bis 45, der von sowjetischen Truppen befreit wurde, hat sich zur Demokratischen Volksrepublik konstituiert. Der Süden ist unter Einfluss der USA geraten und hat sich zur Republik Korea erklärt. Bis 1950-51 war der Zustand erstmal auch so. Danach brach ein Krieg aus. Innerhalb dieses koreanischen Krieges gelang es zunächst nordkoreanischen Truppen, fast ganz Korea zu erobern, bis auf einen winzigen Brückenkopf. Von diesem winzigen Brückenkopf in Südkorea aus sind dann US-Truppen einmarschiert, haben fast ganz Nordkorea erobert, bis sie also hier direkt am Grenzfluss Yalu zu China standen. Daraufhin hat sich China dann genötigt gefühlt, in diesen Konflikt einzugreifen und hat mit einer freiwilligen Armee von einer 500.000 Mann die US-Truppen wieder einmal quer durch ganz Korea durchgejagt. Und an der Demarkationslinie, wo der Krieg begonnen hat, hat er dann auch geendet. Also nach 3 Jahren Krieg ist in etwa dieselbe Grenze wieder festgelegt worden als Trennungslinie zwischen Nord und Süd. Und seitdem ist dieser Zustand so. Offiziell herrscht bis heute Krieg und offiziell ist diese Grenze eine militärische Demarkationslinie. Das ist also der Zustand in Korea. Seit den 50er Jahren, seit sozusagen der aktive heiße Krieg beendet wurde, gab es immer mal wieder einzelne Zwischenfälle, aber eben keinen erneuten Ausbruch dieses Konflikts. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die USA, Südkorea und Japan beschlossen haben, im letzten Jahr ein Großmanöver durchzuführen, ungefähr 10 Kilometer von der nordkoreanischen Grenze entfernt, was Nordkorea als solche Provokation gesehen hat, dass es mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht hat. Dazu gehört unter anderem eben eine Atomwaffe zu entwickeln und eigenständig einsatzbereit zu haben und auch mit ihrem Einsatz als Vergeltung zu drohen. Das ist also die jetzige Entwicklung. China selbst ist seit dem Koreakrieg mit Nordkorea verbündet. Das heißt ja oft, es sei der letzte Verbündete Nordkoreas. Ganz so einfach ist es dann nicht. Also es gibt nach wie vor auch Beziehungen zu weiteren Staaten. Sicherlich aber ist China der engste Verbündete Nordkoreas. Das heißt, wenn in der Presse über Nordkorea geschrieben wird, muss man sich dahinter immer auch in Klammern denken, China, weil darum geht's letztlich. Die 20 Millionen Nordkoreaner sind nicht so interessant. Aber direkt hinter Nordkorea ist China und Nordkorea bildet mit seiner gesamten riesigen Armee und jetzt auch Nuklearstreitkräften quasi eine natürliche Pufferzone zwischen Japan und der chinesischen Grenze. Südkorea hingegen ist unter US-Einfluss, da stehen wieder zigtausend US-Soldaten, also ist Teil dieses Feuerrings, den ich schon vorhin illustriert habe. Und die nordkoreanische Armee mit ihren 2 Millionen Mann unter Waffen mag nicht die modernsten ausgerüstete Armee sein, ist aber groß genug, um jeden potenziellen Angriff auf China zumindest lange, lange aufzuhalten oder zurückzuwerfen. Das heißt, wer direkt an China ran will, muss Nordkorea loswerden. Das ist kurz gesagt die Überlegung der Strategen dahinter. Das Problem ist, dass es ein nordkoreanisches System wohl nicht ganz so einfach wegzukriegen ist. Also ich vermute mal, dass auch die westlichen Strategen keinen guten Einblick in das Land haben. Zumindest aber gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass dort ein Umsturz vor der Tür steht oder dass die Bevölkerung en masse unzufrieden mit ihrer Führung ist. All das ist zumindest überhaupt nicht zu erkennen. Wie es in dem Land wirklich aussieht, ich weiß es nicht, aber zumindest dringt nichts solches irgendwie nach außen. Wenn jetzt in den letzten Monaten in den Medien mal wieder im üblichen deutschen Jargon von dem Irren mit der Bombe oder was weiß ich auch immer die Rede war oder von Spekulationen, ob die nordkoreanische Führung noch ernst zu nehmen ist oder nicht. Unabhängig davon, was man sich über Nordkorea denkt, glaube ich, muss man die Frage mal ganz nüchtern sehen. In der nordkoreanischen Politik hat sich gar nichts geändert. Das Reagieren auf Provokationen mit maximalen Vergeltungsdrohungen ist nordkoreanische Methode seit vielen, vielen Jahren und sie war bisher immer ziemlich erfolgreich. Es gibt also überhaupt keinen Grund, dass die Nordkoreaner ihre Strategie da ändern sollten. Sie haben es auch nicht gemacht. Sie haben genauso reagiert wie bisher. Sie selbst haben nicht angefangen, sondern sie haben dieses Großmanöver direkt vor der nordkoreanischen Grenze zunächst beobachtet, haben dann gesagt, okay, wenn ihr der Grenze zu nahe kommt, dann gibt es diese und jene Eskalationsstufe, macht euch darauf gefasst. Und jede dieser Eskalationsstufen ist dann auch planmäßig so abgerollt, bis hin zu den Ankündigungen, jetzt sei der Einsatz der Atomwaffe freigegeben und so weiter, was natürlich insofern Unfug ist, als dass Nordkorea die USA nicht militärisch ernsthaft bedrohen kann. Aber sie machen eben tatsächlich deutlich, diese Grenze ist hermetisch, ihr kommt ihr nicht durch. Und auch dieses Mal scheint dieses Kalkül wieder aufgegangen zu sein. Unterdessen ist Nordkorea Atommacht und mit jeder Runde, die es übersteht, wird es eine mächtigere Atommacht sein und damit letztlich militärisch beinahe unannehmbar werden. Insofern spricht für mich nichts dafür, dass diese neue nordkoreanische Führung irgendwas an der Strategie geändert haben sollte, die bisher herrscht. Die Strategie war und scheint mir immer auch noch zu sein, Militär zuerst. Das heißt, Nordkorea sagt sich, die Unabhängigkeit unseres Landes muss um jeden Preis gewahrt bleiben und dafür ist es eben nötig, sich so weit hochzurüsten, dass wir unangreifbar sind. Die konventionelle Armee mit Millionen mannter Waffen verschlingt Unsummen an Kapital und an Kräften des Landes. Wenn mit einer Atombombe die konventionelle Armee reduziert werden kann, bei gleichbleibendem Abschreckungsszenario, scheint das ökonomisch für Nordkorea sinnvoll zu sein. Dass Nordkorea von dieser Waffe präventiv Gebrauch machen wird, kann ich mir nicht vorstellen, weil mir nicht bekannt ist, dass Nordkorea irgendwelche anderen Teile der Welt für sich beansprucht. Also es wäre mir zumindest neu. Die Waffe zu haben, ist zumindest für Nordkorea eine Sicherheit, eben kein Schicksal erleiden zu müssen wie Libyen oder möglicherweise Syrien oder der Irak in der Vergangenheit. Und ich denke, diese Lehre haben sie daraus auch gezogen. Für China wiederum spricht für mich nichts dafür, warum China ein Problem damit haben sollte, dass Nordkorea Atomwaffen hat. China wird nicht bedroht durch Nordkorea, sichert aber die Grenze für China. Das heißt, meine Hypothese ist auch, dafür habe ich keine Beweise, aber ich sehe zumindest nichts, was dagegen spricht. Meine Hypothese ist, das Verhältnis zwischen China und Nordkorea ist unverändert, ein enges Bündnisverhältnis, trotz aller verbalen Reaktionen. Nach wie vor wird die chinesische Führung nicht ohne chinesische, die nordkoreanische Führung nicht ohne chinesische Hilfe können, macht aber eine eigenständige Politik. Ich denke darüber hinaus, China hat keine großen Einflussmöglichkeiten in die nordkoreanische Innenpolitik, hat vermutlich auch keinen besonders tiefen Einblick in die nordkoreanische Führung, hat aber strategische Absprachen, zu denen eben tatsächlich gehört, ihr schützt unsere Grenze, wir halten euch dafür ökonomisch am Laufen. Und dieser Pakt scheint ungebrochen zu sein. Also mit jedem Embargo, was China verbal unterstützt hat, ist die Marge an Handelsvolumen zwischen Nordkorea und China gestiegen und nicht gesunken. Das ist auch ein Muster, was sich in den letzten Jahren immer wieder gezeigt hat. Also für mich spricht nichts dafür, dass dieses Bündnis in die Brüche gegangen sein soll. Ganz im Gegenteil, mit einer Atomwaffe ist die Grenze Chinas eigentlich noch sicherer als vorher. Und das wird die chinesische Seite, denke ich, auch sehen. Wohin sich das entwickelt, auch da ist alles offen. Für mich sieht es zurzeit nicht so aus, dass es da zu irgendeiner strategischen Änderung in der Bündniskonstellation kommen könnte. Gut, jetzt bin ich auch schon über Zeit. Vielleicht noch ein kurzes Fazit, dann gebe ich Ruhe. Ja, die Frage ist ja, wir beschäftigen uns ja mit diesem Thema nicht, um irgendwie abstrakt schlauer zu werden über die chinesische Geschichte oder über die Aufteilung der Welt, sondern weil wir gemäß unserem Konferenzmotto, der Hauptfeind steht im eigenen Land und heißt deutscher Imperialismus, uns die Frage stellen, wie wir uns mit der deutschen Bourgeoisie zu beschäftigen haben, was wir tun müssen, um den Schaden, den sie anrichtet, möglichst klein zu halten oder ganz zu beenden. Im Falle Chinas heißt das meines Erachtens, auch da werde ich jetzt einfach mal thesenartig, die Existenz der Volksrepublik China als starkes und unabhängiges Land, zunächst also erstmal unberührt der Systemfrage, ist alleine ein Hemmnis für das imperialistische Weltsystem und wirft allen Imperialisten, auch dem deutschen Imperialismus, Hemmungen auf, um die sie nicht so einfach herumkommen. Sie können nicht agieren, wie sie agieren könnten, wenn auf der gesamten Welt keine starken Mächte außerhalb ihres Einflussbereichs mehr vorhanden wären. Das heißt, allein die Existenz der Volksrepublik China ist ein Hemmnis für den deutschen Imperialismus, also eine praktische, konkrete Unterstützung für uns hier, ganz egal, was wir zum Charakter des Landes selbst uns hierfür Gedanken machen. Objektiv nützt die Existenz des Landes auch uns, weil sie den deutschen Imperialismus schwächt. Die weitere Entwicklung Chinas selbst, also der Frage, wohin wird sich das Land entwickeln? Wird es einen sozialistischen Weg halten können? Wird es in den Kapitalismus zurückfallen? Wird es vielleicht sogar ein neuer Imperialismus, den die Welt bisher noch nicht kannte, werden? Wird langfristig darüber entscheiden, welche Überlebenschancen das imperialistische Gesamtsystem hat. wenn ein sozialistisches China bei vergleichbarer oder weiterhin vergleichbaren Wachstumsraten weiter existiert, sich konstant der Abhängigkeit zu Imperialisten entziehen kann, wird dieses Modell Strahlkraft entwickeln für viele andere Länder der Welt, also vor allem für Lateinamerika und für Afrika, auch für andere Teile Asiens, und damit zu einer Gefahr für das imperialistische Weltsystem werden, weil das chinesische Modell einen Entwicklungsweg außerhalb des Kapitalismus und Imperialismus aufzeigt und gleichzeitig beweist, dass es an die Spitze der unter die weltweit führenden Nationen geschafft werden kann, auch ohne selbst imperialistische Politik zu betreiben. Falls dies nicht gelingt, falls es also zu einer Konterrevolution oder einem Umsturz in China kommt, ist völlig offen, ob daraus ein neuer chinesischer Imperialismus entstehen kann oder nicht, weil dies natürlich nicht ohne Reaktion der etablierten imperialistischen Mächte vonstatten gehen wird. Das heißt, ob es dann auf einen Weltkrieg hinausläuft oder auf einen Zerfall Chinas in bürgerkriegsähnlicher Unruhen oder auf ein Erstarken eines neuen bürgerlichen, dann vielleicht imperialistischen Chinas, ist völlig offen, da kann man nur rumspekulieren. Bisher, glaube ich, gibt es keinerlei Indiz dafür, dass China selbst imperialistisch agiert. Da könnte man, wie das jetzt die bürgerliche Seite macht, natürlich Zahlen in den Raum werfen mit Afrika-Engagement und so weiter und so fort. All das macht China. China exportiert auch Kapital. Also das sind schon Kriterien, die auch auf imperialistische Länder zutreffen. Aber China macht keine Anstalten, militärische Einflusszonen abzugrenzen und notfalls diese ökonomischen Wege auch militärisch zu besetzen oder freizuhalten. Ganz im Gegenteil, ich habe ja eingangs schon erwähnt, die ungelöste Taiwan-Frage wirft China Fesseln auf. Solange die Taiwan-Frage nicht geklärt ist, kann China überhaupt keine internationale Politik auf Augenhöhe betreiben, weil ein Teil des Landes immer noch nicht unter Kontrolle ist. Das spielt natürlich eine Rolle in der chinesischen Konzeption. Also bisher, glaube ich, kann man zwar von einzelnen Aspekten reden, die auch für Imperialisten gelten, aber sie machen alleine und für sich genommen noch keinen Imperialismus aus. Bisher sehe ich nicht, dass China imperialistisch agiert. Wie gesagt, zunächst, glaube ich, ist für uns diese Frage hier auch gar nicht so irre relevant, weil allein die Existenz Chinas das weltweite Kräfteverhältnis verändert. Wohin sich China entwickeln wird, ob es letztlich diesen Kurs halten kann, in Richtung Sozialismus sich weiterentwickelt oder ob ein Rückfall droht, eine Konterrevolution, hängt nicht zuletzt auch davon ab, wie wir, damit meine ich natürlich auch uns ja konkret, aber die Arbeiterklasse in allen Ländern zunächst erstmal, wie wir in der Lage sind, das Land zu verteidigen gegenüber imperialistischen Angriffen. Solange sich China maßgeblich damit herumschlagen muss, dass die Imperialisten auf dem Sprung sind, das Land zu besetzen, bleibt wenig Zeit und wenig Kapazität für gesellschaftliche Experimente. Erst wenn die Sicherheit des Landes sichergestellt ist, hat China überhaupt die Option, einen Entwicklungsweg frei wählen und auch friedlich umsetzen zu können. Das heißt, es liegt auch und nicht zuletzt an uns, China den Rücken frei zu halten, um dort einer Entwicklung im Sinne von Sozialismus überhaupt Luft und Platz zu geben. Damit möchte ich enden. Dankeschön.